Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 441. Heute mit Felix.
Klatschen sollte olympisch sein.
Und Felix.
Da wären wir auf jeden Fall nicht mit dabei.
Ja und? Und Markus.
Bei den Temperaturen kommt man selbst durch Klatschen ins Schwitzen.
Echt, ist bei euch so warm. Hier geht's eigentlich.
Vor allem schwül.
Ja, so ein bisschen schwül, das stimmt.
Geht schon. Ja. Ja, ist schön, dass wir alle nochmal zusammen hier sind. Nächstes Mal fehle ich wahrscheinlich, außer ihr macht dann irgendwie wochenlang
selber hin.
Podcastet gar nicht, das könnt ihr euch dann überlegen. Genau, wir sind nicht in der Sommerpause, weil wir podcasten durch sozusagen.
Ja, es kann nur keine Pause sein, weil wir podcasten, oder?
Ja, genau. Wir podcasten hier durch, alle 2-3 Wochen frisch auf euren Tisch. Aber es ist schon so ein bisschen Sommerloch, oder? Es sind schon so irgendwie so
ja,
richtig
Themen. Ja, zum Glück ist ja CrowdStrike passiert, muss man ja sagen.
Ja, aber
sonst
das
wäre gar nichts passiert.
Das ist ja jetzt auch schon wieder
da werden wir noch Wochen von zehren. Die Monate, Jahre.
Genau.
Wir werden quasi immer zurückdenken und sagen, wisst ihr noch CrowdStrike? Damals.
Das stimmt, es melden sich auch irgendwie alle zu Wort, ne? Irgendwie BSI sagt das und XY sagt das und darf nie wieder passieren und ganz schlimm.
Genau. Ja. Und Microsoft hat nochmal kurz gesagt, so ja, mit der EU wäre das nicht, ohne die EU wäre das nicht passiert. Genau,
ja,
sowas.
Ja, klar. Mi. Mhm. Aber Microsoft soll mal ganz still sein. Die hatten doch auch schon wieder irgendeinen großen Ausfall, ne? Jetzt gerade?
Ja, kurz danach, jetzt letzte Woche. Ja, oder nee, jetzt
echt?
Am Dienstag.
Das ist komplett bei CrowdStrike untergegangen, weil das war ja immer noch ongoing.
Ja.
Was ist denn da passiert? Ich habe das nicht mitbekommen.
Echt? Du benutzt auch kein Windows, ne? Und du benutzt auch kein Office 365 und auch keine Azure Cloud. Das sind deine Probleme.
Was meinst du Problem? Das hört sich nicht nach einem Problem an, wenn ich es nicht habe.
Klingt für mich jetzt auch sehr nach Opportunity.
Gegenteil von einem Problem. Was ist Gegenteil von Problem?
Lösung.
Aber es.
Nee, aber deswegen hast du es wahrscheinlich nie mitgekriegt. So wie ich es CrowdStrike. Auch nicht mitgekriegt habe.
CrowdStrike.
Made in Germany.
Was haben die Krauts damit zu tun?
CrowdStrike made in Germany.
Sie haben gestreikt, weil es gibt kein Kraut mehr. Die sind gegen Kraut.
Die Krautstreik.
Weißkrautstreik, genau.
Die wollen besser einen Gesamtarbeitsvertrag und darum haben sie gestreikt.
Ja, ist der Krautstreik.
Genau, so wie Krautstreik haben wir auch nicht mitgekriegt, haben wir das jetzt auch. Oh, die Sendung fängt schon wieder gut an, ja. Genau, der Chat sagt, die Deutschen haben nichts zu essen. Krautstreik. Ah. Ach, sehr schön. Ja. Genau, na dann kommen wir doch mal gleich zum Blast from the Past und reden noch mal kurz über CrowdStrike.
Genau.
Turns out, hat auch schon Linux getroffen. Ich habe ja letztes Mal in der Sendung noch so gesagt, ja mein Gott, wer halt so eine komische Endpoint-Security installiert und auf Windows ist irgendwie alles selber schuld. Aber es gibt tatsächlich Leute, die müssen das Zeug auch auf Linux installieren, die armen Schweine.
Genau, und unsurprisingly, ist es natürlich auf Linux genauso kaputt. Das Problem dort ist einfach halt, es betrifft nicht so viele Leute.
Ja, es ist weniger. Ich glaube auch, das ist der Trick gewesen.
Das ist halt wirklich, glaube ich, so ein bisschen der Trick und darum hat es niemand interessiert, weil das vor diesem großen Ausfall gibt es da so ein, was ist das, so ein Knowledge Base Entry
von Red Hat, ja,
von genau, Red Hat, wo sie gesagt haben, so, ja, also hier unter Linux haben sie das mit diesem EPPF-Zeug gebaut und, das Kernel panicked dann irgendwie Kernel 5.5.14, irgendwas Version bis irgendwas Version.
Ja, aber das liegt wohl an deren Custom Patches, also es ist nur ein Red Hat-Problem tatsächlich, ist kein anderes Problem von einer Distro, sondern Red Hat hat irgendwelchen Shit reingepatcht, passt dann auf einmal nicht mehr diesem Modul, bam, kaputt. Trotzdem doof. Wenn die sagen, dass sie es unterstützen, weil ich meine.
Das halt, genau. Aber da hätte man irgendwie merken können, so, unser Prozess ist ja gar nicht in der Lage, so Probleme irgendwie zu finden.
Ja.
Und das dann schon.
Ja, aber ich meine, drei Studenten haben das mal auf ihren Boxen ausprobiert. Sah okay aus und den kann man es schon mal rausschicken.
Ja. Ja. Das ist schon interessant für so eine große Firma. Was also,
das Hauptproblem war wohl, dass sie wirklich gar keine Präintegration gemacht haben, sondern einfach nur gesagt, CI sagt es grün, irgendwie keine Fehler von ihrem Ding-Scanner, von ihrem Static Code Analyzer und ship it.
Und ship it, let's go. Gut, ich glaube, ein Teil des Problems oder
ist CrowdStrike, ja.
Opportunity ist ja auch, dass das, was sie ausgeliefert haben, im Prinzip Konfiguration ist und kein Code. Das halt auch. Aber das musst du halt irgendwie wie auch testen. Ja, du musst
trotzdem testen.
Ja, genau. Aber ich sehe, wie man da naiv sein kann und sagen kann, ja, aber es ist ja nur Config. Das müssen wir nicht so gut testen.
Genau, das musst du testen.
Aber das muss halt, ja, das musst du halt genauso gut testen, weil es...
Kein Mitleid, die sollen jetzt einfach pleite gehen, die Sucker, echt, ohne Witz.
Genau.
Also, weil, wie gesagt, wenn der Linux-Kernel geupdatet wird und dein Fallkonsensor irgendwie den Linux-Kernel runterreißt, dann würde ich schon sagen, dass du schuld bist. Und nicht der Kernel. Aber es hat auch nicht nur, also ich weiß nicht, ob das ein ähnliches Problem war, aber ich habe auch irgendwas gelesen, auch Debian-Server hat es betroffen. Also das war nicht nur ein Red Hat-Problem. Also,
ja.
Weil, genau, diese CrowdStrike-Leute irgendwelche komischen Sachen machen, nicht genug testen und einfach alles raushauen. Und ich meine, ja.
Und dann immer frisch live updaten, so wie ich das halt geführt, ja.
Immer schön alles updaten, genau. Und dann hast du halt diese Probleme.
Bisschen problematisch, hätte man. Also, keine Ahnung, kannst du wirklich auch jeden fragen, dass es eine dumme Idee ist und es ist halt eine dumme Idee. Also, das hätte man vorher auch schon gewusst.
Naja, genau, aber es ist halt, wenn du CrowdStrike einsetzt, ne, kannst du als Management sagen, du hast alles getan.
Naja.
Und dann bist du als Management schon mal raus, dass das Ding dann andere Probleme macht. Aber zumindest kannst du sagen, hier, Sicherheitsguck, ich habe der Firma ganz viel Geld gegeben, ich bin nicht schuld.
Ja, genau. Und das ist meistens so eine Kurzschlussreaktion, nachdem sie dann gehackt wurden. Dann so, oh fuck, wir müssen irgendwie Security machen, diesen Client installieren. Okay, jetzt hier.
Das ist wie die ganzen Leute, die Windows einsetzen, ne? Ist noch keiner irgendwie gefeuert, weil er Windows eingesetzt hat oder Microsoft-Produkte. Das ist halt irgendwie doof. Ich finde, Leute, die Microsoft-Produkte einsetzen, sollten gefeuert werden. So rum mit dem Schuh draus. Aber ja, ist halt irgendwie... Nee, kauft man sich ein, die Sicherheitslösung, und dann kann man sich hinterher darauf berufen und sagen, ja, guck hier.
Man hat da nach bestem Wissen und technischem Standard mit branchenüblichen Mitteln, das ist ja auch so ein bescheuerter Ausdruck, der aber in der Rechtsprechung immer wieder vorkommt, weil wenn es genug machen, ist es ja auf einmal branchenüblich, das sagt immer noch nichts über die Qualität aus.
Ja, üblich heißt nicht, dass es gut ist, ja.
Ja, und dann gibt es noch diese schöne Phrase mit Stand der Technik. Ja, gut. Auf der anderen Seite ist Security natürlich auch immer ein Abwägen wie sicher muss es denn eigentlich sein?
Ja. Availability ist auch quasi eins von den Schutzzielen. Ja, das darf man auch nicht vergessen, ja.
Ja, keine, aber also
CIA-Ding.
Ich meine, fairerweise muss man sagen, hier CrowdStrike hat super viel für den Klimaschutz gemacht. Also ich meine, ja, so viele Flieger, nachhaltig. Die nicht fliegen konnten.
Das schon.
Es war nicht nachhaltig.
Das schon, dauerhaft. Ja, aber das ist ein krasser als irgendwie hier ein paar Leute, nee, die irgendwie...
Also glaubst du, das dann irgendwie der Lökhüttl war wesentlich krasser bei der Geschichte.
Ja. Also ich meine, besser geht immer, so aber ich meine...
Das
für eine einzelne Firma? Haben.
Aber das ist halt genau diesen als eine Ding hat er nicht eine einzelne Firma gemacht, sondern das war ja... Die Erde oder so. Ich weiß nicht genau.
Das brauchst du so einen ganzen Planeten.
Ja. Und der muss dir wohl gediegen sein, damit der das macht, finde ich.
Ich habe hier den Debian mal noch. Es gibt hier auf der Kernel-Liste auch eine Diskussion, wo sie sagen, ja, probably irgendein Bug. We also running CrowdStrike Falcon Sensor on all our machines, virtual server and laptops alike. That could explain why I don't have the same problem at home. Also ist auch so ein bisschen. Ich glaube, es war nicht nur ein Red Hat.
Okay, na gut, das ist ja auch schön, dann zu wissen. Ja, das heißt, sie haben noch mehr verkackt.
Ja, ja.
Nee, genau. Also wir haben einfach nicht, wir verkacken nicht nur Windows, sondern
überall.
Sie verkacken auch ihre ganzen Linux-Tests. Also ich, wie gesagt,
Cross, am besten Cross-Plattform nicht verkacken, würde ich sagen. Ja?
Genau. Da haben sie irgendwie ein Abo drauf.
Ja. Passiert. Genau. Auch noch dazu.
Ach so, wir haben noch mehr. Scheiße.
Genau, in der AGB, und das hat hier jemand auch in unseren Kommentaren geschrieben. Sie schreiben halt in ihre AGBs nicht geeignet für kritische Infrastruktur.
Ja,
und meine sie sind halt nicht liable für all das, was jetzt passiert ist, haben sie in ihren AGBs gesagt. Ja, also keine Ahnung, wenn du unser Produkt benutzt und irgendwas schief geht, na, dann ist halt, können wir halt auch nichts. Das ist selber schuld.
Ja.
Aber so, kauf unser Produkt, um sicher zu sein, aber wenn dann halt was passiert, dann bist du selber schuld.
Ja, du hättest es ja nur auf deinem Laptop einsetzen können, da ist ja nicht so schlimm. Aber
ja, für wenn es nicht drauf ankommt, dann kannst du es benutzen.
Nicht an wichtigen Sachen. Aber ich fand ja auch schön, dass sie jetzt all ihren Mitarbeiter und allen Admins 10 Euro Uber Eats Gutscheine gegeben haben, weil das macht es natürlich jetzt viel besser.
Die dann nicht funktioniert haben.
Alle.
Hm? Kann ich immer alles haben.
Ich kann nicht gewinnen.
Konnte man da nicht einlösen, die 10 Euro Uber Eats Gutscheine?
Das kannst du auch nicht einlösen? Ach so, weil CrowdStrike
zum das war kaputt irgendwie. Das haben sie nicht hinbekommen. Ja.
Echt?
Ja, das war auch noch.
Okay, also auf ganzer Ebene verkacken. Aber ist trotzdem natürlich sehr nett, ne? Die Leute, die da irgendwie Überstunden schuften mussten und irgendwie, keine Ahnung, am Rande des Nervzusammenbruchs waren, weil ihre ganzen Dienste nicht funktionieren, weil irgend so eine Firma weltweit verkackt hat, kriegen halt alle mal 10 Euro. Süß.
Ja.
Weiß gut, nicht, das hätte man sich dann auch sparen können. Diese schlechte Publicity kann man sich dann auch sparen.
Das Gute war ja, am Anfang hat es ja so ausgesehen, als müsste man da überall physikalisch hin. Und dann hat sich ja aber irgendwie gezeigt, dass man häufig, dass einfach genug häufig rebooten kann. Booten. Und das halt dass man halt eine.
Wie oft? 60 Mal oder sowas?
Ja, dass man halt eine Probability. Große. Ich glaube, sie haben 15 gesagt.
Oh, 15. Ja, irgendwie auf jeden Fall irgendwas, was mehr als zweimal war.
Ja, mehr als zweimal, aber die Probability bei 15 war wohl recht gut, dass die meisten Kisten irgendwie genug lang Netzwerk haben und genug viel updaten, dass nachher sich wieder repariert selber, bevor es crasht.
Toll.
Ja, also ich meine, wenn du ein paar hunderttausend PCs hast und du die irgendwie remote einfach neu starten kannst, wenn du die remote power cyclen kannst, dann ist das schon sehr viel geiler, als wenn du da zu jedem Einzelnen hin musst.
Ja, schon. Hättest du auch am Anfang nicht verkacken können, das wäre auch nice gewesen.
Ja, also ich meine,
besser geht immer, ja. Den Schritt 1 nicht verkacken haben sie leider übersprungen, sind direkt zu Schritt 2 und 15 Mal neu starten war es halt.
Ja. Und ich meine, wenn ich mir überlege, die Server, die wir neu starten müssen, dieses Dell-Zeug, was da irgendwie immer 45 Sekunden braucht,
bis es mal
den Start gibt, wo ich jedes Mal.
Ja, die HP-Teile brauchen bestimmt 3 Minuten.
Ja, ich will diese Serversystem will ich einfach gar nie im Leben neu starten, weil es dauert immer so ewig, bis das Zeug startet. Ich weiß nicht, was die da treiben.
Ja, der checkt da alles. Der checkt so, läuft mit, habe ich einen Lüfter? Habe ich 2 Lüfter? Habe ich 10 Lüfter? Oh, ich fahre die mal einzeln hoch. Ja, funktionieren alle?
Ja,
habe ich Temperatursensoren? Oh ja, ich habe 1, 2, 3. Funktionieren mit den Lüftern zusammen? Ja, okay.
Weiter. Red Controller noch? Ah ja, dann check ich den auch mal durch.
Auch noch da, genau. Einmal Self-Test gemacht, einmal irgendwie den RAM gecheckt oder so, dass da dieses Ding langsam durchläuft, so wie bei alten Computern. So was macht das dann da wahrscheinlich.
Genau, ich habe 100 Terabyte an RAM, den checke ich jetzt mal. Stay tuned.
Genau. Ja, genau. Oh, 2 Bytes, 10 Bytes. Und dann zählt diese Zahl hoch, so wie damals.
Ja. Und erlebt die Heimat.
Ungefähr sowas.
Jedenfalls willst du diese Rechner alle nicht neu starten. Also, das macht einfach keinen Spaß.
Ja, ich meine, ich will da auch kein Windows drauf installieren, aber weißt du, Ingo, es gibt halt Leute und Leute tun Dinge.
Ja,
nicht alles davon gezwungen. Ist schlau.
Ja.
Korrekt, ja.
Aber, ja.
Naja.
Steckt man nicht drin.
Nee, das ist korrekt.
Gut. Wenn ich Bing frage, welche Leute gefeuert wurden, weil sie Microsoft-Produkte benutzt haben, dann antwortet mir natürlich nicht richtig.
Was? Ja, das,
weil hier, wie hieß das andere Ding nochmal? ChatGPT.
ChatGPT.
Das andere Ding.
Ja, ich kann ja nicht Bing Chat fragen, ob Leute gefeuert wurden, wenn sie Microsoft-Produkte haben.
Kannst du schon.
Ja, kann ich schon, aber das hat nicht gut funktioniert.
Das lügt dich halt
okay,
an.
Okay, wenn ihr jemanden kennt, der gefeuert wurde, weil er Microsoft-Produkte eingesetzt hat, bitte schreibt uns in die Kommentare.
Ja.
Ich habe mal gekündigt, weil ich Microsoft-Produkte einsetzen musste. Hilft es?
Nee, das Gegenteil davon quasi.
Hm, schade, na gut.
Tja. Dann Firefox.
Dann, ja, genau, da war auch Firefox. Ein sehr schöner Kommentar.
Haben wir einen langen Kommentar bekommen mit warum dieser Mythos, dass Firefox ein datenschutzfreundlicher Browser ist, ja, dass das mehr so ein Mythos ist als eigentlich, ja.
Ganz so haben wir es ja auch nicht gesagt. Wir haben
bloß gesehen, aber das ist kein Manifest V3, das muss man ja auch sagen. Immerhin hat es kein Manifest V3 jetzt scharf. Noch nicht ganz scharf, aber kurz vor scharf.
Und ja, ich meine, das stimmt natürlich. Auch so ein paar Sachen, die da drin stehen, dass man diese Add-on-Sachen, die da irgendwie reingespült kamen und irgendeine andere Einstellung, habe ich bei mir geguckt. Ja klar, ich habe das damals, als die News rauskamen, natürlich gleich ausgestellt. Ja. Also klar, auch bei einem frisch installierten Firefox muss man mal durch die Einstellungen durchgehen und Sachen, die man nicht selber cool findet, ausstellen. Das ist leider so. Es ist trotzdem gut, erstens, dass es auch noch Browser gibt, die nicht auf Chrome basieren. Ja.
Ja.
Weil alles andere, also sonst hätten wir da wieder auch so ein, es ist eh schon fast marktbeherrschende Stellung, aber gerade in Deutschland, glaube ich, hat Firefox noch einen relativ hohen Marktanteil. Ich glaube, mit über 20%, ne? Irgendwas in dem Dreh. Von dem her kann man schon froh sein, dass es das Ding gibt und sie, ja, wenn auch nur eine Stiftung und auch irgendwie Geld und Leute natürlich angestellt haben müssen, die das Ding entwickeln und voranbringen, ja, dass man da manchmal auch auf komische Ideen kommt, auch versucht, irgendwelche Services voranzubringen und dann auf der anderen Seite auch Services einstellt, die wir gut finden, ja, aber bestimmte andere Sachen, ich weiß nicht, VPN und was sie da alles mit anbieten, wofür sie dann auch versuchen, ein bisschen Geld einzusammeln. Ja, kann ich auch irgendwie verstehen, dass sie das versuchen. Aber muss es halt immer klar kommunizieren und daran scheitert es halt ab und zu. Also wie gesagt, es geht gar nicht, dass irgendwelche Add-ons installiert werden, ungefragt und ja, bei den Einstellungen, wenn irgendwas dazukommt, dann sollte das halt auch vorher klar sein, dass die Leute, die sich zumindest auskennen damit, Gegenmaßnahmen ergreifen können.
Ja, ich finde das wichtig. Ja, nein, sprich.
Nee, ich wollte nur sagen, also die Geschichte mit dem Mozilla Klar Browser, dass der tatsächlich standardmäßig irgendwelche Daten übermittelt, das habe ich nicht mitgekriegt damals. Das ist natürlich auch kein cooler Move.
Ja, nee, absolut nicht. Aber ich finde, der Hauptgrund, um Firefox zu benutzen, ist eigentlich nicht das Privacy, sondern dass sie halt noch der einzige andere ernstzunehmende Browser sind mit Engine, der nicht nur ein Skin on Google Chrome ist. Weil sonst sind wir halt wieder in dieser, ja, du musst halt, deine Webseite muss für den Internet Explorer funktionieren, sonst.
Ja.
Also ich genau. Meine, das cool am, ja, das Web und offener Standard und so. Aber es funktioniert halt auch schon nur, wenn es halt ein paar Implementationen gibt, weil sonst ist halt wieder, ja, die eine Implementation und das wäre schon schade. Ja, aber auf jeden Fall guter so, Kommentar.
Das hast du mich getriggert. Ich habe neulich von einem Projekt gehört, die Browser inklusive Engine neu bauen wollen. Jetzt wäre es natürlich
die jetzt
total gut.
Fördermittel oder die Spenden oder was eingesammelt hatten. War das das? Meinst du das? Oder?
Das jetzt stellt Fördermittel. Das Fördermittel könnte sein, ja. Bin ich mir aber auch nicht sicher.
Ja, ich meine, und zwischen wollen und das da actually irgendwo hinzukommen.
Ja, die sind schon relativ weit. Also die haben schon einen funktionierenden Browser. Ja. So weit ist es.
Cool. Ja, also wenn das wäre sicher.
Lady Bird.
Mehr Konkurrenz ist sicher gut.
Lady Bird war das.
Lady Bird, exakt, genau das. Ich habe mich noch so, Lady Bird kenne ich aus Kinderserien, deswegen fand ich den Namen so lustig.
Genau, ich konnte mit dem Namen
genau,
auch nicht viel
danke,
anfangen.
Ingo. Ja, ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen. Lady Bird, ja.
Ah ja.
Genau, Marienkäfer. Genau, die haben eine Lib-Web-Engine und bauen darauf ihren Browser auf und haben irgendwie nicht irgendwelche Fördermittel oder irgend sowas haben sie irgendwie oder haben nicht irgendwelche reichen Tech-Leute irgendwie haben investiert oder irgend sowas. Also investiert und einfach schon gespendet.
Und vor allem haben sie eine Non-Profit aufgemacht. Die haben irgendwie bei uns, haben sie ihren Non-Profit-Status verloren oder Probleme mit dem Verein. Kennt man ja auch von anderen Projekten.
Ja.
Und jetzt haben sie aber in den USA so ein 501 Non-Profit-Ding aufgemacht. Und wahrscheinlich haben sie das in dem Kontext, wo sie Mittel eingesammelt haben, gemacht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Wir haben, Ingo, also, wir haben Probleme mit dem Stream, wie überraschend.
Wir haben Probleme mit dem Stream?
Ja, das ist gut. Ich habe jetzt mal was anderes versucht hier. Oh, weiter, wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind immer noch bei Blast, okay.
Sorry. Sind immer noch bei Blast, genau. Und dass es jetzt Lady Bird gibt und das vielleicht eine Alternative ist. Wobei hier steht, also das geht schon noch ein bisschen. Heavily Development, we are targeting a first Alpha Release for early adopters in 26, also erst in 2 Jahren.
Ui, okay, dann hatte ich in dem Podcast, den ich gehört habe, völlig anders.
In 2 Jahren ist doch schon wieder alles vorbei, oder? Da ist doch schon wieder alle Technologien neu gemacht in der Zeit.
Ja, na, also schon nicht. Aber ja, also ich meine, wenn das was wird, absolut. Wenn nicht, sicher ein guter Versuch. Also.
Tja, okay, machen wir weiter.
Jo, ja. Würde ich sagen, weiter geht's und dann in 2 Jahren vielleicht sprechen wir drüber, dass Lady Bird jetzt der neue und dass wir alle von Firefox zu Lady Bird wechseln, weil.
Ja, wenn der uBlock Origin drauf läuft, wäre schon ein Beispiel.
Das ist eigentlich das hauptprimäre Kriterium.
Direkt einen Adblocker drin hat.
Ja, das von mir aus auch, ja.
Origin drin hat.
Von mir aus, ja.
Ja.
Wenn sie da so ein kleines Sprachmodell integrieren, was quasi herausfindet, ob das Werbung ist oder nicht, finde ich auch okay. Muss ja nicht mit dem Internet reden können. Das ist jetzt, ich meine, 2 Jahre, da gibt es überall AI drin. Warum nicht in meinem Browser, um die Ads zu blocken? Dann würde auch quasi direkt bei diesen Rezeptseiten diesen obersten Trash da wegblocken. Dann merkst du aber, das ist totaler Müll, was da steht. Hier ist das Rezept. Das fände ich nice. Gibt's bestimmt schon.
Jetzt. Immer alles wegblocken. Aber ja, uBlock Origin oder ist das Web echt schwer zu ertragen, leider. So sehr ich auch da, ich meine, auch bei Webseiten, ne, die würde ich auch gerne unterstützen, aber es ist einfach zu viel Werbung. Ja, ich kann auch nicht überall ein Plus-Abo abschließen, das kommt natürlich auch noch dazu. So.
Irgendwo.
Ja, na, ein paar hat man ja, oder an ein paar Stellen hat man ja schon mal Geld eingeschmissen oder so. Aber eben nicht überall.
Krass. Tja, da weiß ich es auch nicht.
Was weißt du nicht?
Weiß ich auch nicht, was soll man machen? Weinen.
Ingo, weinen. Genau, Ingo kann die nächste Kategorie ansagen und dann können wir weinen. Das.
Je nachdem, was los ist. Genau, die nächste Kategorie ist Tote der Woche.
Doch, ich glaube schon, dass es traurig ist. Hier, Humble Games.
Humble Games kriegt wie Hunger Games, aber
ja.
Das was anderes ist es nicht.
Das ist was anderes. Das ist das Humble Bundle für Games. Und,
also genau, aber erklär doch mal, also Humble Bundle kenne ich, das haben wir schon ganz oft beworben, gibt es ja auch nicht nur für Spiele, sondern mittlerweile für Bücher und für andere Sachen. Was ist Humble Games?
Also kenn so wie ich es ja nicht. Ja, also so wie ich es verstehe, ist es dieses gleiches Konzept. Also gleich wie dieses
Wie Humble Bundle?
Ja, wie Humble Bundles und so. dass du halt da irgendwie Geld einwirfst und ein Teil geht irgendwie an Charity und ein Teil geht an die Spiele und du kannst dann da halt so Bundles kaufen mit irgendwie 5 Spielen für einen guten Preis oder du kannst halt selber im Prinzip ja dann sagen, so viel möchte ich dafür bezahlen, so viel ist mir das wert. Und sie sind halt auch so ein Games Publisher, so wie EA oder so. Und sie haben halt ganz viele Indie-Games auch als Publisher selber gepublished.
Zum Beispiel? Und, kennt man eins von denen? Oder sind die so krass Indie, dass man die nicht kennt?
Slay the Spirit steht da. Spirit. Signalis. Yeah. Ich hab schon lange keine...
Slay the Spire, das kenne ich.
Ja. Slay the Spire.
Slay the Spire kenne ich. Ich habe gespielt, ja. Das war ganz nett.
Ja, das zum Beispiel.
Ah ja, okay, das kenne ich. Das
kenne ich nicht. Das, ja.
So ein, weiß nicht genau, so ein Rollenspiel, Kartenspiel-Ding.
Ja, also ich glaube schon, also sind schon so in diesem Indie, war schon so ein größerer Player in diesem Indie-Game-Publishing.
Mhm.
Also zumindest ist so meine...
Aber hier bei Slay the Spire steht dabei, dass der Publisher Megacrit war. Ich weiß nicht genau, wie die da jetzt zusammenhängen. Also bei Steam, keine Ahnung, Mann. Ich bin mir da.
Ja.
Checkt es auch nicht so hart. Also ich will nur verstehen, wie schlimm es, wie doll ich weinen muss.
Das sowieso gar nicht so klar, weil die Parent Company spricht von einem Restructured und was sie damit meinen, dass sie einfach alle, also das ganze Team einfach gefeuert haben.
Ja.
Also alle irgendwie 36 Leute, die da gearbeitet haben, sind einfach gefeuert.
Und dann nicht werden so ganz jetzt neu eingestellt oder
vielleicht
was?
Vielleicht, das ist nicht so klar. Also das ist so alles so ein bisschen unklar.
Ah, da apropos, ja.
Und ja.
Da gibt es ein Video, ich verlinke das hier mal, von dem Programmers Are Human Too. Und zwar... Wie heißt das Video? Sorry.
Eines
Interview
der
with the Dying Company's Product Manager.
Ah, ja, ja.
Das ist auch so. jede Woche muss einer gehen und dann rehiren sie wieder. Weil ja. Niemand anders zu ihnen will.
Ja.
Ja, okay. Okay. Machen wir weiter.
Ja. Genau. Also das ist so ein bisschen unklar, wie es jetzt da weitergeht. Sowohl für die Leute, die da noch publishen wollen oder Spiele in Entwicklung haben. Und ja, also ich meine, ist schon traurig.
Ja. Ja. Naja, also immer wenn bei irgendwelchen, also gerade die Gaming-Branche ist gerade auch ein bisschen schwierig, ne? Also wenn ich auch in Deutschland irgendwie Leute, die wieder entlassen wurden oder wo die Spielestudios Leute also entweder nicht so gut bezahlen können, wie sie eigentlich bezahlen werden müssten oder einfach gerade extreme Probleme haben. Also die Spielebranche ist, oder die Computerspielebranche ist gerade hartes Pflaster, zumindest in den letzten paar Wochen, Monaten, Jahren gewesen. Kann schon sein, dass sie da dann jetzt auch in diesen Strudel reingeraten sind.
Dann doch lieber zum BND oder so.
Ja.
Klar.
Heute aber auch schwierig, nachdem heute so ein komischer KGB-Mensch entlassen wurde aus dem deutschen Gefängnis. Also, weiß nicht. Genau. Aber zeigt auch, irgendwie versuchen sie dich dann wieder rauszuholen, wenn du irgendwo, selbst wenn du Leute umbringst. Also von dem her vielleicht doch zum BND gehen.
Doch zum BND gehen, ja.
Für den BND bin ich mir nicht so sicher, wie schnell man da Leute umbringen muss. Aber aus der anderen Seite ist das natürlich
Ist wichtige Frage, wenn man Leute umbringen muss, bekommt man dann diese IT-Zulage oder nicht, Ingo? Ist das mit IT-Zulage oder nicht? Weil wenn nicht, dann
gibt's da andere Zulagen?
Dann muss ich mir das nochmal überlegen, ob ich das will.
Es kommt drauf an.
Gibt es da andere Zulagen, die man da dann bekommen würde?
Genau.
Kannst du das mal rausfinden vor uns, Ingo?
Ja, das ist die Auslandszulage.
Ist doch im öffentlichen Dienst, die sind doch alle gleich da.
Ja, klar. Genau. Kriegst eine Auslandszulage.
Geil.
Weil du musst ja ins Ausland.
Je nachdem, wenn du das quasi remote machen kannst, wenn du irgendwie so
Ich bin ein Remote-BND-Agent im Ausland, ja.
Ich sehe nicht so ein Hacker-Typ halt, was weiß ich. Was sind denn unsere Hacker und runtersortiert?
Wo ist denn dies? Die Hacker machen dieses CrowdStrike.
Ja. Ja.
Das ist doch auch genau. Hier, also CrowdStrike ist doch einfach, das ist ein Warcrime, oder? Also finde ich komisch, seine Firma nach einem Warcrime zu benennen, aber kann ja. Man wohl.
Kann machen. Man so machen, ja.
Ja, oder es war halt die Intention, irgendwann mal möglichst viele PCs zu infizieren und dann mal einfach abschalten.
Ja, ja. Also laut BND, dem Profil vom Hacker, haben sie die License to Hack und das ist ja schon sehr nah an einer anderen License, die man auch haben kann. Weiß ich nicht.
Also so schlecht ist die BND-Werbung gar nicht, aber deswegen würde ich da trotzdem nicht hingehen wollen. Also,
was?
Ja.
Obwohl die so gute Werbung haben, was ist los mit dir, Ingo? Wirkt die nicht? Hier sind Teamwork und kreative Lösungen gefragt.
Ja, cool. Genau.
Ja, könnt ihr selber suchen. Ich verlinke das hier nicht.
Genau. Wir suchen Terroristen.
Ach so, hier. Wir sind bei Toten immer noch, oder? Sind wir bei Toten?
Ja,
wir sind da hier waren bei wir gerade
genau.
Noch.
Ja. Hier kommt noch eine News von Heise, was ich nicht verstehe, was sie damit zu tun, aber Heise Autos gibt es wohl anscheinend.
Ja.
Recaro Automotive ist insolvent. Kennt ihr Recaro Automotive?
Das sind die mit den Sitzen, aber ich habe mal was von diesen Recaro-Sitzen gehört, ich habe aber nie welche persönlich erlebt, glaube ich. Oder
also wenn ihr welche ausprobieren wollt, im Stuttgarter Hackerspaces gibt es diese als Test, quasi Teststühle oder Testsitze mit Heizung und Lüftung für dein Popo. Gerade jetzt an so einem 12-Volt-Netzteil, also so einem PC-Netzteil dran. Aber ich finde nicht, dass sie besonders toll sind, ja, oder besonders bequem oder so, aber ich glaube, es geht da um irgendwelche anderen Sachen, die ich nicht verstehe.
Ach, die kommen ja aus Kirchheim am Untertech. Ah ja, okay. Ja, dann macht das auch Sinn, dass das
ist nicht so weit.
Habt. Ja. Tja. Aber es sind halt wohl knapp 1000 Mitarbeiter.
Das ist schon krass, für was, dass du nur Stühle machst.
Ja, es sind halt schon einige Leute, die da gearbeitet haben. Oder arbeiten.
Na gut,
ich weiß nicht genau, wie das...
Nur weil man insolvent heißt ja nicht, dass es gar nicht weitergeht. Ne? Das kann natürlich erstmal sein, dass sie, wie auch die Game-Hersteller gerade, restrukturieren müssen und dann irgendwie wenigstens mit 500 oder 700 Leuten weitermachen kann oder einen Investor finden. Ich kenne das Geschäftsmodell von der Firma jetzt nicht, ob die gut genug sind
so
vielleicht
Stühle
und nur
in der Schieflage. Sie machen so Stühle und du setzt dich dann so drauf, das ist ihr Geschäftsmodell.
Vielleicht ist das ja nicht nur das einzige.
Du musst die Stühle erstmal kaufen. Ja? Also erstmal musst du ein teures Auto kaufen, weil die gehen natürlich nicht in billige Autos rein. Und dann musst du noch einen teuren Stuhl für dieses teure Auto kaufen. Ja. Und wenn du das willst, dann bist du Kunde. Potenziell.
Haben aber auch Bürostühle. Also von dem her kannst du dir...
Die sehen bestimmt genauso aus, nur auf so ein Drehteil draufgesetzt. Ja. Die ist fertig.
Ich habe da mal eine voll gute Idee. Ich war da voll kreativ.
Dann ist das doch so ein Gaming-Stuhl dann oder so.
Ja, voll.
Ja, vielleicht soll ich mir so einen holen.
Hm? Nee.
Ist es dann auch mit Lüftung?
Hol dir das mal.
Wenn mir kalt wird hier im Winter,
mach ich dann also die Lüftung an. Recaro, du musst gucken. Also nur Recaro Automotive ist insolvent, nicht die Recaro-Gruppe und da gehören noch andere Sachen dazu, zum Beispiel Recaro Gaming. Ich weiß nicht genau, wie die jetzt zusammenhängen.
Ja, haben wir doch gerade geklärt, der gleiche Stuhl und da haben sie einfach so ein rundes Drehding unten dran gemacht.
Ja, okay, das macht Sinn.
Also die Gaming-Stühle könnt ihr weiter kaufen, bloß die Autos
zum
nicht
Glück.
Mehr. Ist aber auch für die langfristige Zielgruppe viel besser, weil wir haben ja schon, selbst wenn du beim BND bist, musst du ja nicht mehr mal Auto fahren. Du hackst ja wahrscheinlich.
Nur den Stuhl. Nice. Big Brain, echt.
Von dem her ist das schon der richtige Move.
Ja, die Frage ist halt, ob diese Stühle dann auch diese Heizung für den Popo haben oder die Lüftung wenigstens.
Ja, kann man sich bestimmt dazu kaufen.
Also weil sonst, also kannst du dir ja irgendwo so einen Gaming-Stuhl kaufen.
Ja, stimmt. Der muss schon mit allen Features ausgestattet sein. Finde ich auch.
Ja, es gibt die Airmatic, aber das sind extra Stühle für den Flugverkehr. Ich sehe das jetzt nicht, dass diese Gaming-Stühle auch eine Belüftung drin haben, weil dann brauchst du ja auch immer ein Kabel, wenn du das nicht richtig machst, oder du musst mit USB-C laden. Das wäre auch witzig.
Da sind dann Batterien drin.
Sind so eine fette Powerbank drin, dann wird es auch schön warm, wenn du damit die Lüftung dann anmachst.
Das ist super. 2-1. Finde ich gut. Okidoki. Dann
ja, vielleicht machen sie auch jetzt einfach alle ihre Stühle zu diesen Stühlen und dann ist fertig. Dann
ja.
Zu Gaming-Stühlen dann.
Mehr Gaming-Stühle für die Welt. Mhm. Darauf haben wir alle gewartet. Dann noch was, über Firefox haben wir schon kurz geredet, aber auch dieser andere große Browser, der macht ja manchmal so komische Sachen und wollte irgendwie diese eine Sandbox anmachen, um das mit den Drittanbieter-Cookies irgendwie anders zu machen oder zu verbieten und dann doch selber Geld damit zu verdienen oder es waren komische Sachen jedenfalls. Turns out, haben sie aufgegeben oder so?
Haben sie aufgegeben, genau. Sie haben jetzt gesagt so, Drittanbieter-Cookies sind doch eigentlich ganz nice. Da machen wir nichts.
Klar, natürlich.
Ja. Weil da machen wir auch Geld mit. Wir haben gemerkt, dass sie selber Drittanbieter-Cookies haben. Das war so, ups. Nee, dann dürfen die wohl nicht wegmachen. Und sie haben jetzt quasi gesagt, nee, das verfolgen sie jetzt nicht mehr so. Und Punkt. Ich glaube, das war es einfach. Da gab es auch irgendwie so ein anderes Team, was mit denen gearbeitet hat. Das habe ich irgendwie in so einem Hacker News Kommentar gelesen. Und die waren dann sehr disappointed, weil das alles eigentlich ganz gut aussah, dass die Drittanbieter-Cookies wegkommen. Ist jetzt halt leider nicht mehr so. Und alle sind sehr unglücklich. Kann man die trotzdem deaktivieren im Chrome? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert.
Benutze Chrome nur sehr selten.
Ja. Nur für.
Aber es war doch so ein Opt-in oder. Also erst wollten sie, dass du es Opt-out machst und dann sollte es Opt-in sein und ist da irgendwie alles komisch. Ich habe aufgegeben, das zu verstehen. Aber jetzt ist es ganz weg.
Jetzt haben wir gesagt, machen sie nicht mehr so, ist fertig.
Na gut. Ja, ich glaube, hätte auch Probleme gegeben mit wahrscheinlich dann der Europäischen Union oder irgendjemand, der gesagt hätte, wenn ihr alle Drittanbieter-Cookies rausmacht, aber das über Umwege quasi ja selber benutzt, dann eure komische Privacy-Sandbox-Geschichte zu benutzen, das hätte, glaube ich, auch Probleme gegeben. Von dem her, vielleicht haben sie da jetzt aus dem Grund nochmal die Kurve gekriegt. Ja.
Tja. Wie Kurve gekriegt? Naja, keine Ahnung.
Keine Lösung. Stecker gezogen, was weiß ich.
Sie können ja auch einfach alle Drittanbieter-Cookies blockieren. So wie es beim Firefox gemacht werden kann. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo Probleme hatte damit, dass ich Drittanbieter-Cookies blockiere. Es ist bis jetzt nirgendwo aufgefallen, dass irgendwas nicht funktioniert.
Also ich habe in letzter Zeit habe ich ab und zu mal mit uBlock Origin und ein paar anderen Plugins insgesamt, dass die Seiten dann gar nicht mehr funktionieren oder sich nicht mehr scrollen lassen. Das kam
ja, das ist,
immer
das hatte ich
vor.
Auch zwei, drei Mal und das liegt meistens daran, weil da so ein Cookie-Banner davor kommt und das ist halt voll im Vordergrund, das wird aber weggeblockt und dann geht die Seite nicht mehr, weil du es halt erst drücken musst, aber du kannst es nicht mehr sehen.
Genau, ich habe ja auch diese ganzen I don't care about Cookies, klick mir alles weg und dann
das
ist zwar alles weg, aber die Seite bleibt plötzlich stehen und dann denke ich mir.
Das kann ich, das
aber eigentlich sollte man dem Betreiber irgendwie schreiben, ihr seid doof.
Ich kaufe mach das doch mal, schick doch mal eine E-Mail.
Ja, letztens irgendwo, irgend so ein Shop, den ich, da hatte ich kurz überlegt, machst du denn jetzt?
Ja. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch öfter mal so Spam von irgendwelchen, weiß nicht, von irgendwelchen Firmen bekommen auf die Arbeitsadresse. Und den habe ich dann eine DSGVO-Selbstauskunft zurückgeschickt. What the fuck, ey? Das ist ja so ein Quatsch, ja. Das sind halt so, ja, wie wär's denn mit hier, wir haben dieses voll das tolle Produkt, bla bla, passt doch voll gut zu ihrer Firma. Bitte, Selbstauskunft mit Löschung. Hey, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, die meinen das ja auch ernst. Also meine ich das auch ernst.
Und? Wie wird darauf reagiert?
Ja, funktioniert. Ja, funktioniert. Echt? Dauert ein bisschen, okay, aber funktioniert. Ja. Weil, ja, das sind halt, ja, das sind ja echte Firmen. Das ist ja nicht irgend so ein Spam-Scheiß, wo du dann irgendwie, weiß ich, Klimaanlagen oder sowas kaufen sollst, sondern die versuchen dir ja quasi ihr Produkt anzudrehen für deine, für die Firma, in der du arbeitest. Und das heißt, es sind echte Firmen in the first place. Und deswegen funktioniert das auch.
Ja, die können sich halt nicht leisten, da nicht konform zu sein.
Genau.
Das halt, das ist schon okay, das ist schon lustig, dass das geht.
Ja, genau. Und das sind halt auch immer so echte Leute, ja. Das ist, hallo, hier ist Steve, bla bla bla, von der Firma. Und der soll das bitte an seinen Datenschutzbeauftragten weiterleiten, meine E-Mail. Ja. Aber wie gesagt, das funktioniert ganz gut. Also das hatte ich jetzt, weiß nicht, zwei aus drei, beim dritten hat es noch nicht zurückgekommen.
Okay, gibt's da so ein vorgefertigtes Ding? Kannst du ja mal vielleicht verlinken.
Ich habe das, oder so, also ich habe es tatsächlich das Deutsche genommen, von Heise ist es, glaube ich. Und dann habe ich das einmal für Englische in ChatGPT reingeworfen. Er sollte das übersetzen, dann habe ich das genommen. Ein bisschen noch proofgeredet, aber ist ja auch scheißegal, es geht ja nur um das Grundsätzliche. Ich kann das irgendwo mit reinschreiben.
Ja,
ich kann das von Heise suchen.
Vielleicht interessiert das den einen oder anderen, der auch solche E-Mails kriegt. Also kann ja natürlich auch sein, wenn ein Firmen privat anschreiben, dann kann man gegen sowas ja auch vorgehen. Lustig finde ich dann immer, wenn sie dann dir einen Brief zurückschreiben. Ja, also meistens kommt ja dann die Datenauskunft dann per Brief und du denkst, what the fuck? Ich hätte es auch gerne per E-Mail genommen.
Was?
Aber das nein, schreibt einen Brief, ja, macht mal.
Das ist mir jetzt aber noch nie passiert.
Dass wir einen Brief geschickt haben? Doch, doch.
Das,
aber das, crazy. Dafür müssten sie halt auch deine Adresse dann wissen in first place.
Ja, aber wissen sie halt manchmal dann auch.
Manchmal schon, ja, genau. Und dann kannst du es von mir aus also per Brief schicken. Ist auch okay. Solange sie danach dann all die Daten löschen von mir. Das ist ja quasi das ist einer von diesen Punkten, die du dann dieser Selbstauskunft mit angeben kannst, dass sie es machen sollen. Mach das mal hier.
Genau, mach das mal dazu und dann können wir auch gleich zur nächsten Kategorie kommen. Und die nächste Kategorie ist die AI der Woche. Ich finde ja, wir brauchen auch so ein Jingle oder so, den ich dann da mal einspielen kann.
So. AI der Woche. Nee, ich glaube, viel lustiger ist, wenn du den Jingle immer selber einsprichst jedes Mal.
Einsprechen.
Ja, also du machst den Jingle.
Mhm. Du bist der Jingle.
Du bist der Jingle. Du bist die Jingle-Maschine. Du sagst dann jetzt mal so, AI der Woche. Und dann machst du
Ingo die Jingle-Maschine.
AI der Woche. Tada!
Genau. Und das musst du dann aber jede Woche machen. Und jede Woche ungefähr gleich. Damit
damit auch so aussprechen, dass die AI das versteht.
Ja. Ja. Nachdem schon seit 1000 Ausgaben irgendwie der Anfang gleich ist und seit 2000 Ausgaben mindestens das Ende. Ja.
Das ist voll wichtig. Ohne das Ende wissen wir ja nicht, wann die Sendung vorbei ist.
Stimmt. Manche Leute können nicht einschlafen.
Wieso nicht? Wenn sie das Ende nicht gehört haben, oder was?
Wenn ein neues Ende kommt.
Ja. Dann sind das Ende
die
nicht.
Die warten auf dein Ende. Scrollen immer vor bis zum Ende, damit sie dann nicht einschlafen können. Stellen sie auf dreifache Geschwindigkeit, damit das Ende schneller kommt.
Ja. Schlaft ihr nicht bei Podcasts? Wie macht denn ihr das? Wie schlaft ihr denn ein?
Ich mach die Augen zu. Was ist das für eine Frage? Also, ja. Keine Ahnung. Ich schlafe nicht bei Podcasts ein, muss ich sagen. Aber ich höre auch keine Podcasts im Einschlafen.
Ja, doch.
Ich finde das immer zu schade, die da zu hören, weil dann schläft man irgendwann ein und kriegt gar nicht mehr mit,
paar,
was so erzählt wird.
Ja, es gibt ein paar, da kann man das machen. Ich gebe dir recht. Also so diese, wo
unser Podcast
um
zum Beispiel.
Oder genau, bei unserem Podcast darf man natürlich nicht einschlafen.
Nur am Ende, ganz am Ende, wenn Ingo das wichtige Wort sagt.
Genau. Und jetzt dürft ihr schlafen. Genau, es gibt aber so ein paar Podcasts, die sind explizit dafür. Oder ich finde, aus meiner Sicht sind die explizit dafür.
Zum Beispiel, sag doch mal, welcher
Einschlafen-Podcast. Wie heißt der hier?
Ja,
Tobi Bayer oder so?
Ja, genau, den gibt's natürlich auch. Aber ich höre zum Beispiel auch gern Sterngeschichten. Das ist irgendwie so 10, 15 Minuten. Manchmal sind auch spannende Sachen dabei, dann kann man, die kann man auch nochmal irgendwann anders hören, aber meistens, ach ja, der redet so schön ruhig. Das ist auch so ideal zum Einschlafen, finde ich.
Okay, wie oft gibt's den? Jeden Tag jede Woche oder jede
einmal,
Woche?
Jede Woche einmal.
Das heißt, du kannst jede Woche nur einmal einschlafen, quasi.
Ja, also ich meine, du kannst natürlich alle nachhören. Das sind auch irgendwie, keine Ahnung, 400, 500 Folgen. Also von dem her
610
schon,
sind sie gerade, ja.
Siehst du, kannst du auch schon mal irgendwie ein Jahr lang, zwei Jahre lang das durchballern. Und dann kannst du ja wieder von vorne anfangen. Das hast du ja wieder vergessen.
Das hast du ja auch nicht mitbekommen.
Das Schöne ist ja, du kannst ja auch einfach immer so die eine Folge so in über mehrere Einschlafen,
so viel.
Über mehrere Einschlafen hören und dann halt immer irgendwie, am Anfang fängst du halt bei 0-0 an und dann fängst du irgendwie bei 3 Minuten an, dann fängst du bei 6 Minuten an. Weißt du?
Oder einfach zufällig in der Mitte irgendwo.
Oder einfach in der Mitte irgendwo.
Ja, ist schon gut, stimmt jetzt.
Ich mein, also du bist ja eingeschlafen.
Du kannst natürlich auch sowas wie den Sandmann hören oder so, dann ist das vielleicht auch gleich zum Einschlafen geeignet.
Sandmann? Ich weiß nicht, ist das so ein Horrording oder?
Nein, hier Sandmann, dieser Sandmann, dieser Sandmann, Typ, der Sandmann in die Augen
ist
streut.
Ist noch nicht so weit.
Ach genau. So, nur quasi dieses Ding.
Der Ostsandmann halt.
Der Ostsandmann.
Wirft der Sand ins Getriebe oder was macht der?
Der Sand in dein Gesicht wirft er, damit du dich einschließt. Genau, mein Gott, ey.
Früher als Kind hat das auch echt gut funktioniert, wenn diese weißen Pünktchen kamen, dann und dann ist man eingeschlafen. Fast. So, schön. Sind wir fertig mit dieser Kategorie.
Haben wir irgendwas zu AI gesagt?
Einschlafen.
Sowas könnte sich AI nicht ausdenken.
Genau. Kommen wir doch jetzt endlich mal zu den AI-Themen. Ja.
Ja, dann, ich habe was mitgebracht, wo es darum geht, wofür braucht man dieses AI-Zeug eigentlich, außer lustige Bilder zu generieren und sinnlose Chats zu schreiben. Ich habe einen Artikel mitgebracht oder einen Link auf dem Tut, der auf dem Artikel geht, wo beschrieben wird, wie sie bei der Waldbrandbekämpfung die AI befragt haben, in welchen Waldgebieten denn sich wie das Feuer entwickeln könnte. Also they started piloting machine learning to forecast fire growth and relied on it heavily. Und es hat den Feuerwehrmännern also dabei geholfen, die Waldbrände wesentlich effektiver bekämpfen zu können. Und das fand ich ganz spannend.
Ja, nice. Und sie haben es Machine Learning genannt und nicht AI. Das zeigt immer gleich, dass sie es tatsächlich benutzen und nicht nur Quatsche mitmachen.
Also alles Zeug, was funktioniert und tatsächlich praktische Anwendungsfälle hat, ist eigentlich immer Machine Learning. Auch genau. Diese ganzen, also gerade so im Medical-Bereich gibt es ja auch viel so, so Krebserkennung und keine Ahnung was, wo du halt irgendwelche Scans hast und dann kannst du das halt anschauen und dann kannst du sagen, das hier sieht halt aus wie Krebs. Und da sind diese Machine Learning Modelle zum Teil auch recht gut. Und das ist halt aber alles Machine Learning.
Und das Machine Learning ist kein AI, genau. Da musst du quasi nicht mit angeben, dass
genau, weil das funktioniert halt. Das ist halt einen echten Use Case und so. Es löst ein echtes Problem. Darum ist es dann halt, das ist dann halt alles Machine Learning. Und wir haben so einen Chatbot gemacht, der macht Bilder.
Aber es ist auch nice. Bilder sind schon nice.
Ja, ist natürlich nice, aber es trägt nicht so.
Trägt nicht so weit auch. Ja. Außer dein Haupt, also das ist jetzt quasi deine Hauptarbeit, dass du irgendwelche Prompts für lustige Bilder
baust. Ich bin lustige Bilder
Prompter. Teleprompter quasi.
Ja, ja. Du bist ein Teleprompter. Das ist so ein moderner Beruf.
Ja. Was machst du so? Ja, gut. Ich denke mir irgendwelche Sätze aus, die ich dann irgendwie in so einen Prompt reinschreibe und dann hoffe ich, dass ein gutes Bild rauskommt. Das mache ich dann 100 Mal. Ja. Zack, kommt ein lustiges Bild raus.
Ja. Sounds gut. Legit. Was haben wir sonst? Was sonst so in AI?
Genau. OpenAI? Irgendwas mit OpenAI.
Haben wir noch mehr AI-Zeug? Ich glaube schon.
New World. Klar, jede Menge.
So viel AI-Shit. Ah, ja, okay,
aber
alles klar.
Die beiden sind von dir.
Ja, okay, alles klar. Ich habe noch einen dahinter noch. Da kommt noch was dazwischen, dann kommt noch mehr. Genau, und zwar gibt es jetzt anscheinend, ich habe es nicht ausprobiert, von OpenAI ChatGPT Advanced Voice Mode. Und der kann wohl, also der kann quasi wohl ja, Voice, also Sprache erzeugen, und das hört sich wohl so cool an, dass er zum Beispiel auch Luft holt oder so. Er ist also quasi so das nächste Level von Sprachsynthese.
Ja. Macht er denn noch Ich meine, das ist halt auch.
Ich denke schon, ja. Warum, warum nicht? Je nachdem, was du ihm sagst, was du sein sollst, wahrscheinlich. Wenn du ihm sagst, dass er quasi eine Person ist, die ganze Zeit sagt, dann kann das sich mir schon vorstellen, dass es funktioniert.
Keine Ahnung, er soll nur eine normale Person sein, die quatscht und
sich. Aber es sagen ja nicht alle Personen immer das kommt ja auch ein bisschen aus deinem
Umfeld. Ja, nicht alle, aber und so. die Mehrheit. Ich würde sagen, die Mehrheit macht das tatsächlich. Okay.
Die Frage ist halt auch, ob das in Deutschland speziell ist, oder, weil in Frankreich ist, glaube ich, ein anderes Wort, was du da dazwischen machst.
Gut, kann die Frankreich. AI ja dann wissen. Welches? Das ist dann
Sagt man da zum Beispiel.
Ü.
Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Es gibt halt nicht in allen Wörtern auch ein Ä. Das ist ja auch
der
das
Franzose. Ding, ja. Der Franzose kennt ja nicht mal das Ä.
Genau. Ja, die haben ja nur solche.
Meine Franzose.
So gemein. Ja. Die haben ja nur so komische Striche über ihren Buchstaben.
Accent aigu. Accent. Genau. Graf.
Hüte.
Zirkumflex.
Irgendwelche Striche. Ja. Genau. Häuser, Kacheln. Alles haben sie da.
Ja. Zirkumflex. Nee, das haben die Schweizer auch alles. Die haben bloß kein SZ. Die sind irgendwie komisch.
Ja, aber weißt du warum? Weil die auch hier Französisch sprechen.
Ja.
Schon klar.
Da gibt es, glaube ich, so einen Zusammenhang.
Ja, aber das SZ habt ihr euch eingespart. Ihr habt gedacht, wenn ihr schon die ganze
Französisch
irgendwelchen Sachen da irgendwie auf eure Tastatur unterbringen müsst, dann spart ihr euch wenigstens das SZ.
Ja, aber also das SZ ist, also das ist wirklich, also das ist ja.
Ja, du kannst ja auf Alt-GR oder sowas haben. Alt-GR, es ist bei mir.
Ja. Aber das ist so ein Buchstabe, der, also ich verstehe nicht, warum der existiert in the first place.
Warum existiert?
Damit du ganz genau weißt, ob es Straße heißt oder Straße.
Ja, aber sie hätten einfach einen Doppelpunkt über ein S machen können, wenn das der Move ist.
Wäre dann auch ein extra Zeichen gewesen. Ist ja völlig
egal.
Ja, aber
das wäre wenigstens konsistent mit hier den anderen komischen Zeichen. Ö, Ü.
Und das ist wohl eine Ligatur aus zwei Buchstaben, die dann zu so einem SZ wohnen. Das heißt, es ist kein echter Buchstabe, es waren schon immer zwei Buchstaben.
Ja.
Eben kaputt gegangen irgendwo mal.
Ja, kannst du einfach SS. Naja, gut,
also schwierig aus in Deutschland. Aus einem langen S und einem kurzen.
Ja. Schwierig.
Das hätte man sich sparen können. Das kann man auch wieder in die Ligatur machen, wenn du die zwei Buchstaben hintereinander schreibst, so dann. Aber dann bräuchte man wieder dieses lange S. Das haben wir aber nicht mehr. Tja, alles nicht so einfach.
Wird sich nicht durchsetzen.
Was hat das Ganze mit AI zu tun? Wo waren wir eigentlich gerade?
Ja, das war dieses Voice-Ding. Das ist
genau. Sagt auf Französisch. Sagt,
das Voice-Ding,
das sagt
das kann kann.
Auf Französisch.
Anscheinend.
Okay.
Okay. Genau, da gab es noch was von Facebook. Dass es irgendwie den Holocaust verleugnet, nee, warte, das war was anderes, die Shooting auf Trump geleugnet hat. Das war, das war ein anderer Chatbot, das war eine andere Zeit.
war auch der von Microsoft, ne?
Das war der von Microsoft, jetzt hat Facebook mal wieder was rausgehauen und der hat gesagt, dieses das Attentat auf Donald Trump, das gab es gar nicht.
Nein, doch, ja, oh, Chatbots lügen.
Was?
Wie, der sagt doch die Wahrheit. Gibt's doch nicht. Das war doch nur
Ingo hat ihn vorher gefragt und der hat es bestätigt, was Ingo sich gedacht hat schon.
Genau. Also ich glaube, das war nur eine PR-Kampagne von dem Herrn Trump.
Der Chatbot hat gesagt, ist quasi eine Verschwörungstheorie.
Genau, es war die gleiche Marketingagentur wie die haben auch diese Mondlandung gemacht.
ja.
Und
genau, und das Kennedy-Attentat und
genau, Titanic.
Titanic.
Wissen ja viele auch nicht, die Titanic ist gar nicht gesunken.
Sondern gestrandet. Auf dem Eisberg.
Nee,
und die fährt jetzt noch auf dem Eisberg rum, oder was?
Ja, die fährt noch. Die fährt
aber
immer
jetzt
noch
haben wir ein Problem, weil der Eisberg immer mehr abschmilzt und irgendwann sinkt sie dann wirklich.
Nee, die fährt immer noch so von Hamburg nach New York. Zweimal im Jahr.
Zweimal im Jahr.
Okay. Ich kann durchaus sagen,
auf dem Eisberg oder ohne?
Nee, ohne. Also mit Eisberg, ja, aber also.
Okay. Das ist ja. Ist der jetzt quasi Teil von dem Schiff geworden? Das, damit,
ja.
Macht total viel Sinn.
Ja, also. Hat zumindest dieser Chatbot gesagt.
Ja, gut.
Wenn also muss stimmen.
Der wird dich ja nicht anlügen.
Ja.
Und hat man ihn auch gefragt, ob Elvis nach Hause gegangen ist, oder?
Weiß ich nicht. Vielleicht.
Elvis war dieser TikToker, oder?
Der ist auch nicht tot, oder? Der Elvis?
Wie Elvis? Ich hab gedacht, der ist nur dick. Der ist irgendwie an. Die kommt, ich weiß nicht genau.
Na, Elvis.
Ist der nicht da beim Mond auch?
Ja. Hinter Mond? Doch, genau. Der war bei Zack McCracken, war der auf jeden Fall auch dabei.
Hinter Mond.
Auf jeden Fall. Da wird die Nazis. Hinter Mond.
Und im Nazis in dem Mond.
Ja. Okay. Kommen wir.
Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter, oder? Okay, ja, auf jeden Fall haben die das jetzt addressed, also, ja. Facebook hat gesagt, wir checken das ab, dass der nicht mehr lügt. Jetzt haben sie ja voll die gute Idee.
Dass er weniger lügt.
Aber diese Halluzination, dieses Ausdenken und sowas, das ist halt schon ein ungelöstes Problem, weil es ja quasi die Hauptfunktionalität von diesen Sprachmodellen ist. Was bei Bildern gut funktioniert, was bei Text weniger gut funktioniert. Das ist auch, was ich gelesen habe. Es ist, diese Halluzination hast du natürlich auch bei Bildern. Ja, du hast da quasi auch so Sachen, wo sich halt irgendwas ausdenkt oder irgendwas dann dahin macht. Aber da fällt es erstens viel weniger auf und zweitens ist es viel weniger schlimm. Bei Text viel mehr schlimm.
Mhm. Ja, fällt mehr auf.
Ja. Fällt mehr auf als irgendwie ein Artefakt oder so irgendwas in einem Bild drinne. Und normalerweise ist bei Text ja auch so, dass du nicht irgendwie 100 Mal versuchst, bis du einen anständigen Text rausbekommst, sondern nimmst schneller
am Ende. Ja, du fragst halt was Konkretes und nicht einfach. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Unterschied, dass du bei Text halt, du hast halt so eine konkrete Frage, wieso ist das Trump-Attentat echt? Und dann bekommst du halt eine Antwort. Und das beim Bilder ist es eher so ein kreativer Prozess, wo du sagst, ja, ich hätte gern ein Bild, das sieht ungefähr so aus und dann ist es nicht genau so, wie du das vorstellst und dann generierst du einfach nochmal eins. Mhm, und du wartest ja nicht, du hast ja nicht zu 100% dieses Bild im Kopf.
Ja, genau.
Sondern das ist schon eher so ein Prozess, wo du denkst, ja, ich suche etwas, was ungefähr so aussieht und dann machst du halt ein paar Versuche, bis es dir gefällt.
Vielleicht auch so ein bisschen das zurückblickend jetzt auch, warum ich dieses Bilder generieren cooler fand am Anfang schon, als diesen Text generieren. Also warum es mich mehr überzeugt hat, weil es einfach viel mehr diese Kreativität dann auch nutzt, wenn du so möchtest. Ja. Machen wir weiter, was haben wir noch? Ada.
Sind wir beim Ada?
Ja,
der Ada ist cool. Ada ist AI per Programming in your Terminal.
Pair Programming in deinem Terminal.
Ja, genau. Ist ein Python-Tool, den man durch verschiedene oder durch alle bekannten LLMs unterstützen lassen kann. Also entweder du gibst dem OpenAI API-Key ein Claude, also Anthropic API-Key, Azure, Olama oder OpenRouter, was ja irgendwie so ein Metadienst ist, wo man dann bei einem Dienst was bezahlt und dafür auf alle Modelle zugreifen kann. Oder aber, und das ist, denke ich, das Interessanteste, man kann natürlich auch lokale LLMs benutzen. Und dann nimmt das Tool du startest es in einem Projekt und er nimmt dann dein Projekt als Kontext und du kannst ihn dann bitten, was zu implementieren. Und ich habe damit ein bisschen rumgespielt, nachdem ein guter Freund mir darauf hingewiesen hat, dass es das gibt und völlig begeistert war. Und ich habe so ein bisschen Fast Prototyping benutzt und ich bin auch schon ziemlich beeindruckt. Ich habe es mit Claude benutzt und dass man beschreibt ihm halt so schön in Klartext, was man haben möchte und das Ding schreibt einem eine Webanwendung. Das geht beeindruckend gut.
Okay. Hast du da auch mehr als so Basic-Sachen ausprobiert, also so komplexe Themen, wie gut das funktioniert hat? Weil ich glaube schon, dass das für so Standardsachen das immer relativ gut funktioniert, aber sobald du ein bisschen mehr brauchst,
Guter Punkt, da wollte ich auch drauf hinaus. Also Fast Prototyping ist für mich so, du zeigst mal grob, wie es funktioniert und da vermeidest du gerne ja mal die richtig knackigen Sachen oder löst die knackigen Sachen als, hey, wir können es wirklich. Aber das Anspruchsvollste, was ich probiert habe, ich bin im Moment der Meinung, ich habe nicht genügend Zeit gehabt, einen ansprechenden Prompt zu schreiben. und da sind wir dann eigentlich auch wieder beim Punkt, weil man verlagert dieses Softwareentwickeln so ein bisschen. Man schreibt weniger Boilerplate-Code, aber man muss natürlich sich Gedanken darüber machen, wie beschreibe ich das Ganze vernünftig? Also die Anforderungen in Promptsprache aufschreiben, damit das Ding daraus eine Applikation machen kann.
Muss er auch können.
Und genau. Letztendlich programmiert man dann ja auch wieder. Ja. Und ich glaube auch, dass der Code, ich habe so meine Zweifel, dass der wirklich langfristig wartbar ist. Ich glaube, als Ausgangspunkt, um so ein Skeleton zu generieren und zu sagen, hier, ich habe die 15 Entities und das ist meine grobe Struktur, wie die miteinander agieren, generiere mal die Applikation dafür und dann übernimmt man und feilt das aus, weil ich glaube, dann zum einen habe ich mehrfach schon, nicht nur hier im Ada, sondern auch mit den anderen Code Assistants das gehabt, dass man ihnen darauf hinweist, hey, das da stimmt nicht, also weißt du, der letzte Tage einer Zeitspanne sollte mit zu der Zeitspanne zählen und nicht irgendwie, wenn man zwei Zeitspannen hintereinander hat und dann fehlt in der Mitte ein Tag und die Summe stimmt nicht mehr, weil du diesen Tag nicht mit zu der Zeitspanne zählst. Und dann ändert er vor und zurück und man sagt, nee, so auch nicht. Ah, du hast das, nee, doch nicht. Und so nach dem dritten Mal
versuchst du quasi dem Studenten dann zu erklären, was er denn machen soll. Ja, ich kenne diese Sachen. Nein, nicht so, ach Gott,
lass mich mal.
Genau, das ist so.
Ja,
das,
lass mich einfach rein, ich mach das kurz.
Es sind Assistants, es ist nicht der Ersatz für.
Ja, es sind keine Entwickler. Experten, es sind Assistants. Ja,
genau. Aber trotzdem, also schön zu benutzen und gerade auch, wenn man schnell was zeigen will oder auf Boilerplate hat ja wirklich keiner Lust. Also viele Dinge sind auch einfach, boah, müssen wir das wirklich 2024? Wir beschäftigen uns immer noch damit, so Zeug zu schreiben. Dafür sind die Dinger extrem dankbar. Das ist, oder, ja.
Ja, aber Hot Take, wenn das viel Boilerplate braucht, ist es vielleicht einfach
nicht geil,
aus anderen Gründen. Na, also wenn die Sprache oder dein Framework oder so einfach viel Boilerplate braucht, dann.
Na, was macht es denn, wenn es nicht viel Boilerplate braucht? Dann hat es macht es viel opinionated Zeug. Mhm. Und wenn du dann in die Situation kommst, dass du zwar dieses Framework, diese Sprache, das alles benutzen willst, unter Umständen auch einfach, weil du es kannst und alles andere zu lernen jetzt einfach zu lang dauern würde und du versuchst dann oder bist gezwungen aufgrund dessen, was du bauen willst oder musst, gegen diese opinionated Standards zu arbeiten, dann greifst du richtig tief in die Trickkiste oder musst eben auch wieder sehr viel dazu bauen und dann weiß ich nicht, wenn ich jetzt den Boilerplate-Code generiert bekomme, wo ich sehe, was da passiert, ist die Codemenge ist mir eigentlich fast egal. Solange ich gut da drin navigieren kann, solange ich die Stellen, die relevant sind, schnell finde, ist das okay. Und solange ich ein Tooling habe, der mir, wenn ich jetzt in gerade sehr verbosen Boilerplate-Code wegen der Kleinigkeit 15 Stellen ändern muss, ist mir das auch egal, wenn ich ein Tooling habe, was mich dabei unterstützt. Und ich nicht von Hand dann diese 15 Stellen am besten noch in jeweils mit 5 Minuten Aufwand finden muss. Ja. Also da ist gerne, das Tooling ganz entscheidend.
Ich glaube, ich hätte lieber eine gute Opinion von jemand anders, als meine eigene Opinion nochmal komplett aufgeschrieben.
Mhm. Und ich meine nur,
ich bin da vielleicht auch zu weak, ja, in diesem
Game. Ja, aber ich meine nur, weil das Framework dann halt eine Opinion hat, heißt das ja nicht, dass es schwierig oder scheiße sein muss, das zu überschreiben, wenn du das ändern willst.
Ja,
nur weil es mit gutem Default kommt, heißt das ja nicht, dass es schlecht konfigurierbar sein muss.
Nee, sein muss nicht. Nee, ist
das eine schließt das andere natürlich nicht aus.
Bad Experience, ja. Gut möglich,
also,
ja.
Aber ja, also ich meine, ich sehe bei uns auf Arbeit zum Teil auch Leute, die Java-Software schreiben und also das ist einfach schon überall sehr viel Boilercode, Blödsinn, wo du einfach zum 15. Mal das Gleiche definierst, einfach weil das halt irgendwie so vorgegeben ist.
Ja, kommt aufs Framework an, ne? Ist nicht die Sprache. Ist dann ja, viel also, von dem drumherum. Wenn man ich tatsächlich mehr,
ja.
JE macht oder so, ja.
Ja, ist ja. Vielleicht mehr so ein Lifestyle als ein tatsächliches Java-Sprachenproblem, aber das schon weiß ich nicht. Und ich weiß da nicht, ob der richtige Approach, also ob man nicht vielleicht diese grundsätzlichen Probleme adressieren sollte oder ob der richtige Approach dann einfach ist, ach komm, wir machen halt einfach nochmal so ein Layer oben drüber, der das dann halt irgendwie generiert und wir haben dann nochmal ein Tool und dann haben wir hier Eclipse mit unseren 15 Plugins und sonst kannst du das irgendwie dann gar nicht richtig benutzen. Und wenn du das irgendwie ja, mit einem anderen Texteditor aufmachst, der diese 15 Plugins dann nicht unterstützt, dann ist das Projekt eigentlich nicht maintainable. Oder wenn du nicht irgendwie diesen AI
dann wird auf einmal der, ja, dann wird auf einmal quasi das komplette Drumherum Teil deiner Arbeit.
Deines Setups. Ja, das ist aber überall so. Also ja, das fühlt sich mit Eclipse viel hakeliger an, aber das ist de facto überall so. Ob es jetzt eine Library ist, auf die du angewiesen bist, ob das ein SDK ist, auf das du angewiesen bist, oder ob das eine IDE, mit der du dein Projekt bearbeiten kannst, ist. Ich gebe euch recht, ich habe Dinge, wo ich einfach mit einem Texteditor drin rumarbeiten kann, auch lieber. Aber wenn ich das kann, meistens, das ermöglicht es ja auch zum Beispiel direkt im Browser eine IDE zu laden und dann inline Dinge im Repository zu ändern und direkt einen Merge Request aufzustellen. Aber was zieht dann die Abhängigkeiten ran? Das ist der Bildprozess, der danach kommt. Also das ist ja letztendlich nur eine schönere Kapselung. Ich bin voll bei euch, dass das schicker ist, ja, aber es verbirgt die tatsächliche Abhängigkeit dann nur.
Ja, also es ist. Ja, der Bildprozess ist ja nochmal dann. Also der geht ja auch bei dem anderen mal nicht weg. Also wenn du quasi diesen Spezialeditor brauchst, dann brauchst du ja trotzdem auch Bildprozess danach dann nur.
Mhm. Ja, du brauchst es auch, ja, das stimmt.
Also es geht nicht ganz weg dann.
Also es gibt halt, du kannst es halt mehr oder weniger haben. Und meine Meinung, und ich glaube auch der andere Felix, ist halt weniger ist halt besser. Und nicht mehr ist mehr, sondern manchmal ist halt weniger Abhängigkeiten, weniger Komplexität ist halt, macht deine Lösung dann halt auch besser.
Ja, du bist halt auch, also ja, oder ich bin auch halt manchmal in Sachen unterwegs, die ich nicht quasi von Grund auf mit meinem Herzblut entwickelt habe, sondern halt irgendjemand anders sein Zeug. Und da dann mal kurz reinzuschauen oder da vielleicht eine kleine Änderung zu machen mit einem Patch, ist für mich halt mit bestimmten Sprachen einfacher als mit anderen. Mhm. Das ist halt einfach quasi, das ist die Realität, ja. Und ja, aber ich kann verstehen, dass es halt für bestimmte Sachen dann auch bestimmte andere Anwendungsfälle gibt. Zum Beispiel, wenn du irgendwie deine Entwicklung outsourcen willst oder so, dann ist es bestimmt mit bestimmten Sprachen einfacher als mit anderen, weil du dann halt viel genauer dann das Interface dann auch schon vor Ort definieren kannst und so. Ja, aber keine Ahnung. Das, wie gesagt, ich bin da zu wenig in diesem Programming-Game drin, dass ich da jetzt viel, dass da meine Meinung viel Gewicht hat. Aber wir können weitermachen, oder? Haben wir
noch was zu erzählen? Ja, ich glaube schon. Zum KI-Freund.
Ach, genau. Also, es gibt neue AI-Gadgets. Toll, oder? Ihr wolltet doch schon immer neue AI-Gadgets haben, oder?
Auf jeden Fall.
Wolltet ihr nicht neue AI-Gadgets haben?
Das sind dann Dinge, die gleich wie diese Staubsauger und so nicht mehr funktionieren, wenn AWS down ist. Aber hier ist es dann nicht mehr AWS, sondern halt OpenAI.
Ja. Genau. Und es ist auch super creepy shit, Mann. Das ist quasi so ein, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein Umhänger. Und der hört quasi die ganze Zeit zu, ohne dass er quasi ein Wake-Word braucht. Das ist wohl der größte Bullshit überhaupt. Das quasi als Produkt rauszugeben, ist einfach schon vollkommen verrückt. Also ich meine, what fuck?
Mhm. Ja.
Und warum? Also was die Business...
AI, Mann.
AI. Also sie haben einfach Geld eingesammelt und...
Ja. Ja, okay. Das.
Ja,
cool. Und ich weiß nicht genau, wie das laut europäischem Datenschutz das funktionieren kann, aber in
USA
ist alles aber okay. Ja, also hast quasi immer, niemand hört dir zu, niemand ist für dich da und
ja.
Ja, und wenn du diesen AI-Anhänger hast, dann ist auch immer noch niemand für dich da.
Ja. Immer noch. Ja. Also wenn du deinen AI-Anhänger niemand genannt hast, aus Quality Land. Das geht quasi in die Richtung, ja. Ich finde, es gibt Sachen, die braucht es nicht, auch nicht als Idee und auch nicht als Proof of Concept, sondern einfach grundsätzlich nicht. Und das gehört mit dazu.
Das klingt auch wieder so klassisch nach, wir haben so ein soziales Problem und statt, dass wir das irgendwie
sozial lösen,
ja, gehen wir hin und bauen irgend so ein Technik-Ding, was wir dann verkaufen können.
Ja.
Das ist aber auch viel einfacher, weil das ist einfacher zu skalieren.
Ja, aber es löst halt wie so keine Probleme. Das ist halt schon ein bisschen dumm. Also es ist halt auch ein bisschen dumm. Es ist einfach. Ja, man kann Geld damit verdienen, aber es ist halt auch dumm.
Also erstmal verdienen damit wahrscheinlich gar kein Geld, weil wenn sie quasi alles aufnehmen und dann immer durch so eine Inferenzmaschine durchwerfen, dann kostet das erstmal jemand anders sein Geld. Und zwar viel, viel, also die verbrennen da wahrscheinlich keine Ahnung wie viel Geld pro Ding. Ja, also eine Inferenz kostet, ich weiß nicht, die letzte Zeit, die ich gehört habe, 50 Cent, also 50 Cent für eine Anfrage, die da rauspurzelt, musst du jetzt auch schon mal leisten, wenn du quasi die ganze Zeit zuhörst. Und ja, kann man so machen.
Das ist schon viel.
Halt schon voll die Ansage, ja. Und selbst wenn es nur 20 Cent oder 10 Cent oder 5 Cent sind, ja, das ist immer noch zu viel. Ja, das ist quasi eine Firma, die auf diesen AI-Bandwagon aufspringt, hat gesagt, hier, wir haben voll die gute Idee mit der AI, und verbrennt damit Unmengen an Geld. Und es hat quasi keinen Mehrwert. Es hat nichts Sinnvolles, was da rauskommen kann. Also
ja. Kann man nichts machen. Aber könnt ihr euch jetzt kaufen, ist bestimmt super.
Ich weiß nicht, ob ihr das
die
hier
Produktempfehlung von Binärgewitter. Binärgewitter approved.
Das kommt auch von diesem Facebook-Sprachmodell gerade raus, oder?
Ja. Ich glaube, der Felix ist geklont. AI geklont.
Genau, es war gar nicht seine echte Stimme, das war von dieser Sprachmodellstimme.
Ja.
Ja, also keine Ahnung. Der ist komplett durch.
Bist ein bisschen dumm, aber hey.
Bitte nicht.
Nein, danke. AI, nein, danke.
AI, nein, danke.
Dann kommen wir zu den News. Gibt es da irgendwas Neues? Ist irgendwas passiert?
Ey, was? Wir haben sagen, noch eins?
Was?
Das ist noch eins.
Stability AI.
Stable Far 3D. Das ist quasi von Stability AI, so ein Modell, wo sie aus dem Bild ein 3D-Modell bauen. Und es sah ganz witzig aus.
Funktioniert
wohl relativ gut.
Mhm.
Ja. Und wenn du jetzt quasi so ein Spiel, also so ein, ja, vielleicht ist es ja die Lösung für diese Spieleentwickler, ja. Ich brauche einfach nicht mehr diese Grafikmenschen, sondern wir werfen das einfach in so ein Sprachmodell, in so ein Bildermodell rein. Hier, wir haben so ein Scribble, mach daraus bitte ein 3D-Objekt und dann boom, kommt's raus.
Und dann wird's direkt gedruckt und dann ist fertig.
Ja, nee, direkt in dein Spiel rein und dann kannst du es abschießen.
Ich will das gedruckt haben.
Du willst es gedruckt haben? Das geht auch. Natürlich. Das ist tatsächlich kein Thema. Ja. Brauchst halt einen 3D-Drucker, der das dann gut drucken kann, dass du damit zufrieden bist.
Ja. Okay, kommen wir jetzt zu den News.
News.
Und es geht los mit der Schweiz.
Ja, großartige Neuigkeiten aus der Schweiz. Wie war das jetzt, Felix? Willst du?
Also, es war ja 1. August. Wir haben hier Nationalfeiertag gefeiert. War super.
Und jetzt joint ihr der EU, oder?
Jetzt joint ihr was?
Was? Weiß nicht, steht da joinup.ec.europa.eu.
Nein, es geht irgendwas um Open Source. Ich habe davon gar nichts gehört, muss ich sagen, Markus. Okay,
schade.
Was? Also ich hoffe, du kannst da irgendwas dazu sagen, weil ich habe
Breaking News für alle Open Source Herzen. Und zwar, es ist in der Schweiz Public Money, Public Code jetzt Gesetz. Das ist ziemlich beeindruckend. Es ist jetzt Federal Law und muss, glaube ich, noch weiter implementiert werden. So mit den rechtlichen Feinheiten der Schweizer Politik bin ich nicht vertraut. Aber es ist effektiv so, dass Code, der mit öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern bezahlt wird, auch offengelegt werden muss. Und dem Ganzen wird noch ein i-Tüpfelchen dadurch aufgesetzt, dass den Behörden, ja, der öffentlichen Hand selbst erlaubt wird, Support und Services dazu anzubieten. Natürlich ein bisschen in der Schranke, dass es zum Selbstkostenpreis sein muss, um den Markt nicht irgendwie zu verzerren oder auch nicht in die absurde Situation zu kommen, dass die Gemeinde dann auf einmal viel Geld mit dem Verkauf von Software-Dienstleistungen verdient und damit in Konkurrenz zu ihren eigenen Steuerzahlern tritt. sondern aber einfach, um sicherzustellen, dass diese Open-Source-Software auch gepflegt werden kann und auch dann gepflegt werden kann, wenn ein Kanton eine Software entwickelt hat, ein anderer die nutzt und sich selber aber nicht darum kümmern will oder kann, die zu pflegen und auch keinen Dienstleister findet. Und dann können die Kantone sagen, ja, dann machen wir das selbst.
Das ist doch schon mal gut.
Ist was Gutes, oder?
Ja, ist super. Okay, nice. Und die Hoffnung der Open Source Szene ist natürlich jetzt, dass das so zur Blaupause wird oder als großes Vorbild dafür dient, dass man da sehr konsequent was umsetzen kann und dass das auch zeigt, dass es keine spinnerte Idee von irgendwem ist. Und die Schweizer haben auch betont, dass sie da drin sehen, dass das die lokale Industrie stärkt, dass es den Mittelstand stärkt und dass es die Unabhängigkeit stärkt. Und letzteres, gerade wo wir am 2. August heute aufnehmen, ist natürlich, die Unabhängigkeit ist eine sehr wertvolle Sache.
Ja, es wird interessant zu sehen. Also wir haben genau. Zum Beispiel so eine Steuersoftware, die scheiße ist.
Da würdest du gerne mal einen Pull-Request gegen schreiben, oder?
Da würde ich gerne mal, ja, so partly, dass zum Beispiel nicht mit Wayland funktioniert.
X-Wayland dann.
Ja, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich musste
immer noch nicht.
So ein X, ich musste echt so ein X nochmal, ja.
Kann, also ich habe Wayland, ja.
Ja, ich habe es nicht. Ja, ich habe natürlich immer noch so ein X-Server installiert. Aber ja, das wird spannend, wenn sie, was das genau heißt, wenn sie hier Produkte einkaufen oder so, weil ich meine, also was ich noch nicht so ganz sehe, wenn sie zum Beispiel so ein Windows, so ein Operating System einkaufen.
Nee, davon ist auch nicht die Rede. Also es ist wirklich Public Money, also wenn sie dann Code entwickeln lassen, der muss offengelegt werden.
Ja, aber ich weiß nicht, wie viel das irgendwie Code entwickeln ist und wie viel das.
Eine Lizenz einkaufen ist auf jeden Fall kein Code entwickeln, oder?
Genau.
Nein, genau. Also und die Standardsoftware befreist du damit nicht. Aber es gerade so Behördensoftware ist ja schon sehr speziell. Da gibt es ja keine Software von der Stange erstmal.
Ja, ja. Also klar, für alles, was irgendwie so speziell, aber jetzt gerade so eine Steuersoftware oder so, da gibt es halt Firmen, die das machen. Und da kaufst du dir dann halt ein und that's that. Und das ist
kommt
dann
ein bisschen
auch
drauf an, ja. Entweder es gibt was von der Stange, also es wäre quasi dieses Einkaufen, oder du sagst einer Firma, bitte entwickelt für uns dieses eine komische Ding, damit es damit reden kann, weil dann ist es auf einmal
dann public. Muss es offen sein, genau.
Ja. Aber das ist doch schon cool.
Ich weiß nicht, wie viel halt über dieses Loophole werden einfach gerne eine Lizenz für eine Software, die das ist.
Dann für eine Software, die es noch nicht gibt, Lizenzen kaufen quasi.
Ja.
Vorbestellen.
Ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert, aber wenn du einfach, ja, also klar, wenn du irgendwie so explizit hingehst und sagst, okay, baut mir eine Software, die das macht, dann ist das dann, muss das dann irgendwie offen sein und also es gibt irgendwie gute Gründe, dass es halt nicht ist und so.
Was wäre das?
Da stand was von Security.
Security, mein Arsch. Ey.
Security Concerns, Third-Party Rights. Das ist halt auch schon wieder alles so. Ja, das ist dann halt irgendwie, ja, ich bin hier die Firma und ja, wir können das schon offen machen für euch, aber wir haben hier Intellectual Property in diesem Teil und darum können wir die ganze Solution dann wieder nicht publish. Also.
Und sollen sie den einen Teil publishen, den seit?
Keine Ahnung, werden wir sehen, ob das gut funktioniert, aber ja, sicher mal ein guter Anfang. Aber ich hoffe, dass da auch was rauskommt.
Passiert erstmal irgendwas.
Kann
man immer noch quasi nachsteuern. Wenn das
genau, passiert zumindest mal, geht zumindest mal in die richtige Richtung.
Finden wir gut.
Dann schauen wir weiter, ja.
Ja. Genau. Sollte es in Deutschland auch geben. Finden wir gut.
Ja.
Ja.
Gibt ja so ein paar Bestrebungen, aber irgendwie so richtig durchgesetzt wird es auch nicht. Also ich glaube, mit am besten ist da noch immer noch Schleswig-Holstein, ne? Aber alle anderen sind da so ein bisschen hinterher. Na und einzelne Städte, Dortmund und sowas, aber da kann noch wesentlich mehr gemacht werden.
Gut, ja, da geht ja noch einiges.
Da schwenkt das Pendel ja öfter mal hin und her, aber ja, auf jeden Fall geht da einiges. Gerade was so Standardverfahren angeht und gerade, ja, ich habe neulich noch eine Reportage über die Digitalisierung in der ARD-Mediathek gesehen. Ja, ich schau mal, dass ich es verlinke. Da war einfach auch das Lustige, dass die Politik, also die Bundespolitik irgendwann mal so ein Gesetz beschlossen hat, so und die alle Verfahren müssen digitalisiert sein. Sie betrachten das allerdings schon dann als digitalisiert, wenn nur, dass die Eingabe digital ist. Wenn die Eingabe auf einer Webseite dazu führt, dass in dem Amt ein Drucker anspringt, der es ausdruckt und dieses Papier dann von Schreibtisch zu Schreibtisch getragen wird, ist das für die Bundesregierung trotzdem digitalisiert.
Digital
genug. Das ist, glaube ich, das ist so,
dann
das
bei
beschreibt
den
einfach 16 Jahre Vorgängerregierung. Das ist einfach unglaublich. Neuland, ich sag nur hat Neuland.
Bei den BAföG-Anträgen war das da so, ne? Die konntest du dann online abgeben und dann hat die einer ausgedruckt und dann sind die ja genauso bearbeitet worden und dann hatten sie plötzlich festgestellt, oh, wir haben gar nicht genug Drucker. Weil es alles ausgedruckt werden muss und
kauft mehr Drucker. Der Drucker läuft heiß.
Traurig, 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 ja. Genau, leider immer noch Neuland. Gut, Octoprint.
Was ist mit Octoprint?
Octoprint.
Was ist Octoprint?
Leute haben so Statistik.
Drucker.
Octoprint ist diese 3D-Drucker-Software, die du haben willst. Beste 3D-Drucker.
Die man haben kann, ja.
Muss genau. Ich haben?
Das, also, das ist das
Ding. Wenn du einen 3D-Drucker hast.
Ja, hast du einen 3D-Drucker?
Ich habe jetzt 3D-Drucker. Ich hatte ja gerade Geburtstag.
Was hast du für einen 3D-Drucker gekauft?
Happy Birthday.
Moment, stopp, das ist ein Thema. Ich stelle den Antrag, dass wir das auf Themen verschieben. Ingo hat einen 3D-Drucker.
Okay,
diese Show noch mit dem Thema oder nächste Show? Ist die Frage jetzt.
Tja. Ich habe auch einen 3D-Drucker, kann ich auch drüber reden.
Ja, ne, wir können das auch nächstes Mal
also
komplett machen.
Also Octoprint kann man machen, wenn man einen Pi daneben legen will, ist total cool, weil es eine schöne Weboberfläche hat und man dann von seinem Computer aus, der meistens nicht neben dem 3D-Drucker steht, unterstelle ich mal, schön über eine Weboberfläche Zeug an den Drucker schicken kann. Der fängt dann schon mal an zu drucken, auch wenn man noch nicht hingelaufen ist. Ich hatte da das Problem allerdings, dass Octoprint bei meinem neuen Drucker nicht unterstützt, out of the box oder die Firmware vom neuen Drucker unterstützt nicht, so mit Octoprint zu reden, dass das Filament ist zu Ende Sensor, das auch Octoprint erzählt. Und das ist ein Feature, was ich eigentlich schon ganz cool finde, weil man dann die Spulen auch endlich mal zu Ende drucken kann und dann ein neues Filament einlegen und der druckt einfach da weiter. Das erste Mal war ich schon sehr beeindruckt zu sehen, dass es auch funktioniert, aber es tut. Und damit habe ich aber wieder angefangen, die Dinge auf der SD-Karte zum Drucker zu tragen.
Ja, aber es hier Open Source, kannst du einfach reinhacken.
Ja, und also es ist ein wirklich tolles Stück Software. Das Octoprint ist toll. Ja.
Ist die auch eine aus Deutschland? Oder eine
ja.
aus Deutschland?
Ja, ja.
Das war so,
ja. Die Gina, ich habe den Nachnamen vergessen. Ja.
Genau.
Häusle? Ja.
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall von einer Person aus.
Häuske. Ja. Häuske, genau. Ich mach mal das Git. Hab Profil mit in die Shownotes.
Mostly, glaube ich, ja. Aber ja, ist irgendwie in Python und ja, genau, gibt dir so eine coole Web-Oberfläche und gibt dir so Plugins und so. Und darum geht's auch. Es gibt so eine Usage-Statistik und da ist jemand hingegangen und hat diese Usage-Statistik betrogen.
Unacceptable.
Und das ist natürlich kein nicer Move. Um ihr Plugin halt höher in der Trending anzuzeigen. Und ja, das ist so ein bisschen aufgeschrieben, warum, wie man es herausgefunden hat. Und dann halt die Daten bereinigt und dann sieht man halt, die Trendings sind ein bisschen anders eigentlich und ja.
gab es da nicht sogar noch ein zweites Plugin, was es auch gemacht hat? Also es war jetzt irgendwie im Nachgang nochmal, dass das wohl nicht so ankommen ist. Ich suspekte ja immer noch MX Linux bei diesem DistroWatch-Ding, aber das ist nur, was ich denke. Ja. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand MX Linux benutzt.
Na doch, ein Hörer hat uns doch geschrieben, dass sein Chef oder so irgendjemand, dass er jemand
kennt. Ja, sein Chef oder so benutzt MX Linux, ja. Ja,
genau.
Das ist, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das von sowas kommt. Aber ich kann es nur suspekten. Ich weiß, dass die sagen ja, wie ihre Statistiken funktionieren. Und die Statistiken sind schon so, dass man die auch gamen kann. Ja, die haben quasi eine IP-Adresse. Einmal am Tag kannst du raufgehen auf diese Seite und dann ist es quasi ein Viewer. Ich sag nicht, dass das jetzt andere Leute für NixOS machen sollten, aber
wenn, dann würdest du
es für MX-Linux? Seriously?
Es ist immer noch oben. Ich guck gerade mal hier.
Es ist totaler Quatsch einfach.
Kennt auch kein.
Niemand benutzt MX Linux.
Ja. Nee, es ist immer noch ganz oben. Ja.
Literally.
Tja.
Was hier ja, du hast recht. Das ist auch nochmal ein zweites Plugin. Werde ich
nochmal
auch
noch was gewesen. Ja, das waren ja, zwei ja. Sachen. Ja.
Das ist irgendwie das zweite ist an mir vorbei. Aber ja, das ist gleich ungefähr der nächste Blogpost. Und ja, also, what the fuck, mach das nicht. Vielleicht.
Genau, außer bei DistroWatch für NixOS. Nein, mach's auch nicht.
Nein, mach's da auch nicht. Mach's einfach nicht.
Nicht manipulieren.
Nicht manipulieren. Positive Vibes. Einfach mal einmal am Tag auf DistroWatch gehen und gucken, wie es MX, wie es nicht MX Linux, sondern wie NixOS geht. Das wäre in Ordnung. Aber wenn ihr das quasi per Skript machen würdet, das wäre nicht in Ordnung.
Genau.
Wenn ihr da den Referrer noch auf irgendwie einen Firefox oder sowas setzen würdet, wäre nicht in Ordnung.
Das halt
am Tag. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten.
Ja.
Okay. Ist nicht in Ordnung.
Aber manuell ist voll in Ordnung. Hm? Voll in Ordnung.
Wer
ist auch, dass Google Docs jetzt Markdown kann? Das ist auch an mir vorbeigegangen.
Anscheinend. Ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber
das hat doch ChatGPT dir gesagt und keiner hat es überprüft.
Genau.
Das hat doch ChatGPT dir gesagt. Das finde ich aber sehr gut.
Ja.
Fake News.
Irgendwie
Fake AI News.
Das irgendwie, das soll jetzt irgendwie viel mehr Markdown-Support bekommen, irgendwie mit Import und Export.
Ihr sollt sowieso nicht jetzt Google Docs verwenden.
Ihr sollt nicht Google Docs verwenden, aber wenn ihr Google Docs verwendet, könnt ihr jetzt irgendwie Markdown.
Genau. Also ihr sollt nicht Office 365 verwenden, ihr sollt auch nicht Google Docs verwenden, aber falls ihr es verwenden müsst, könnt ihr jetzt auch Markdown benutzen.
Ja.
Okay. Ja.
Genau. Und das schon. Also
mal gucken, wann es eingestampft wird.
Markdown hat, glaube ich, gewonnen.
Ich finde gut in dem Artikel, dass in dem zweiten Satz schon Google Wave vorkommt. Finde ich sehr gut.
Das ist vielleicht das ist der Anfang vom Ende. Vielleicht wollen sie Google Docs abschaffen. Das ist dann quasi das letzte Ding, was sie jetzt dafür machen, bevor sie es töten in 3 Monaten.
Das wird das Internet auch niemals vergessen, Google Wave.
Ingo wird es niemals vergessen, das stimmt.
Genau. Das war der Grund, weswegen ich mir einen Google-Account angelegt habe.
Ja. Hast du den denn auch wieder gelöscht, nachdem es keinen Google Wave mehr gab?
Den immer noch.
Nee. Einfach nur für die Nostalgie.
Ja. Da heißt
gehst du auf diesen einen Bookmark, den du gemacht hast für Google Wave, dann steht da drin 404. Ah, oh, good times.
Ist doch schlimm, oder?
Einmal archive.org noch gehen oder.
Google Wave. Okay. Muss man dazu noch
was
sagen?
Ich hab's gerade probiert und es funktioniert.
War es Google Wave oder was?
Nee. Aber wenn du hier Markdown in
Google Docs nimmst.
Okay. Also zumindest kannst du hier diese Header und so kannst du irgendwie mit Markdown und.
Ja, ist hier jetzt auch keine Rocket Science. Also ich meine.
Nein, natürlich nicht, aber.
Es ist alle Produkte, die nicht Markdown können heutzutage, gehören sowieso auf den Scheiterhaufen.
Ja.
Das geht jetzt mal ganz echt.
Just saying.
Okay, was haben wir noch?
Was? Ich übergehe das jetzt mal.
Ja. Das haben wir nicht.
Findet jemand Markdown scheiße?
Nee, da. Es gibt halt Besseres.
Es gibt immer was Besseres, aber es setzt sich nicht immer das Bessere durch. Ja. Siehe VHS. Ja.
Siehe Java.
Die alte Video 2000-Diskussion, ja.
Was? Hör wieder raus,
wo kommt ihr denn jetzt bitte her, ey? Was habt ihr jetzt für eine Diskussion da aufgeschlagen?
Schnell weiter, komm, was ist das nächste?
Das Minidisc oder was?
Chop. Ah, hier, ja, Gollum. Das,
Gollum?
Gollum.
Das
Wiki. Das
My
Wiki.
Precious.
Was? Da gibt's jetzt mehr was. Ist irgendwie an mir vorbei, ist schon ein bisschen länger.
Was ist denn so Gollum?
Das ist ein Wiki, self-hosted
Wiki,
was hinten dran ein Git Repository als Backend und Markdown-Files hat.
Ach, Gott sei Dank.
Ist im Prinzip so eine.
Das kann über Tech? Wahnsinn. Nee, ist
kann,
gekauft.
Wow.
Es kann super viel und ich bin, also, es kann viel, aber irgendwie auch nicht so viel.
Ah.
Es ist halt super simpel auch auf der anderen Seite. Und ich benutze das als Wiki und da gibt es jetzt die neue 6.0-Version.
Mehr mit Diagramm kannst du auch, okay.
Ja. Schon seit Mai, genau. Und da kannst du halt so Dinge dokumentieren. Halt und ich benutze das so als System-Wiki für meine Systeme und so.
Und weißt, halt, du beschreibst deine Systeme da drin, oder?
Ja.
So. Es ist einfach nix lang dann da drin, was dann gerendert wird zu Systemen.
Das ist halt so Doku. Dann ist halt so, Dinge dokumentierst, dann machst du da einfach so ein Markdown-File und dann ist so ein Texteditor und weil das ja hinten dran dann in so ein Git fällt, hast du halt auch so eine Git-History für jedes File und all so ein Kram. Und du kannst es im Prinzip, weil da das Git-Repo hinten dran ist, kannst du das im Prinzip auch via Git auschecken und irgendwie in deinem Vim bearbeiten und irgendwie via Git hin und her synken und ja. Also ein Web-Markdown-Editor würde ich es jetzt mal nennen, der gleich das Hosting auch, also das Rendering und Hosting für dich macht. Und okay. Ja, also ich benutze das jetzt schon ziemlich lange und es
funktioniert
gut für mich und
cool.
Ist irgendwie in Ruby geschrieben, das heißt, ich kann da auch Dinge
Zur Not angucken,
genau.
Mhm.
Und ja.
Okay, cool. Ich bin immer noch Team TiddlyWiki. Wunderbare Software. Dieses eine Datei-Wiki.
Ja.
Was ich komplett self-contained. Das ist schon cool. Aber Gollum geht bestimmt auch.
Also.
Genau. Muss nicht immer X-Wiki sein. Dann hat man wieder komische Java-Software.
Was ist ein X-Wiki?
XWiki, ja, das wir migrieren gerade auf Arbeit noch von Confluence zu XWiki.
Was ist ein XWiki?
XWiki, na, das ist.
Ich habe das noch nie gehört bis jetzt.
Das X, was? Doch. Das ist uralt, das System.
Das war ein XWiki.
Wie will man, dass es Java ist?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt.
Du hast mich noch nicht überzeugt. Erzähl mal weiter. Also ist es der Key Selling Point oder ist jetzt vorbei oder kommt noch was?
Naja, für eine Java-Bude ist es halt total cool, weil du dann selber Zeug darin implementieren kannst. Ist
voll cool. Kannst du halt deine Plugins selber schreiben.
Wow.
Ja.
Wir haben da eine Technologie, die nennt sich JavaScript.
Moment, Technologie und JavaScript in einem Wort? Das
wenn es keine Technologie ist, was ist denn dann? Markup Language? Nee, das ist nur HTML.
Ja.
Sehr schön.
Ja, okay, gut. Okay, also XWiki ist es gut, dass es Java ist. Aber
es ist gut, dass es Java ist. Ja, es ist ein Riesensystem. Also es ist, wenn, wie gesagt,
das ist aber nicht überraschend, wenn es Java ist.
Ich bin auch noch nicht überzeugt. Das ist wahrscheinlich komplett Boilerplate, aber was macht das denn am Ende?
Du bist ja auch kein, also wenn du so ein großes Unternehmen bist und nicht Confluence machen willst,
dann brauchst du auch große Software.
Genau, okay. Wenn du nur große was Unternehmen machen willst, große Software. Dann landest du bei XWiki. Das hilft nichts. Also wenn du nicht das eine große machen willst, willst du das andere große machen und das ist halt gerade XWiki. Ja. So be it.
Satz mit X, das war wohl XWiki.
Das war wohl XWiki. Gott. Und ich dachte, wir reden jetzt über Ubiquiti. Die haben auch irgendwelche Probleme.
Nee, du ja, definitiv haben die Probleme. Und zwar nicht zu wenig. Und ich hatte in Erinnerung, dass irgendwer vielleicht hier auch Ubiquiti-Kameras hat.
Ich
deswegen
habe noch eine.
Ich dachte, ist das
Ja, eine habe ich
noch. Aha, du solltest gucken, dass die Firmware auf dem letzten Stand ist. Das
kannst
nämlich,
du vergessen.
Die große News, weil über 20.000 Kameras und Router von Ubiquiti sind anfällig für, Trommelwirbel, Cyberangriffe.
Cyberangriffe.
Dafür müssten sie ja erstmal in mein Netz kommen.
Anfällig, ja, aber connectet das nicht immer irgendwo in die Cloud oder so ein Scheiß?
Nee, also, sorry. Ich
weiß nicht genau, wie das da funktioniert.
Mein Ubiquiti-Ding connectet da.
Deins also vielleicht nicht, aber was ist mit allen anderen
Leuten? Ja, das ist mir egal.
Das
ging ja jetzt um meine Kamera.
Problem. Ingos Problem.
Ist nicht mein Problem, dass andere Kameras irgendwo ins böse Netz connecten.
Stimmt.
Aber ja, jetzt, also bei mir ist nicht die aktuellste Firmware drauf, aber ich bin mit diesem Ubiquiti-Teil, nachdem die ja die Linux-Software dafür abgeschafft haben und eben wollten, dass irgendwie alle dieses Cloud-Gedöns oder den extra Dings, dass du da was extra kaufen musst und nur von ihnen und gedongelt und dann habe ich ja gesagt, nee. Deswegen habe ich zum Beispiel auch nicht die aktuelle Firma drauf, weil es nichts mehr gibt. Du kannst die aktuelle nicht mehr einspielen und dann kann sie nur, ach, das war alles doof. Ja.
Mhm. Nee, ach so, du bist jetzt nur in veraltet quasi schon, du hast schon ganz andere Probleme jetzt.
Ich habe schon immer schon an. Ich habe ganz
Nein,
viele Probleme.
Hat keine Probleme.
Ja.
Weil er nicht mehr geupdatet. Darum
ah, ja, stimmt.
Alles.
Ja, nicht so wie heute.
Aber jetzt zu der eigentlichen News, genau. Was ist denn, was ist bei den Kameras?
Die sind ja, Security kaputt. Also, Security. Genau, die können angegriffen werden.
Über was? Raketen?
Wie? Natürlich über Raketen.
Okay, also
die News ist, glaube ich, dass sie rausgefunden haben, dass sie haben eine 5 Jahre alte Attacke ausgenutzt, das Netz gescannt und herausgefunden, dass verdammt viele dieser Geräte immer noch angreifbar sind. Das ist die eigentliche News. Deswegen ist ja auch wichtige Botschaft, updatet eure Kameras. Weil,
Ingo kann seine Kamera nicht mehr updaten, das ist eine zweite Idee für ihn.
Ja gut, ich denke, die Ingos Kamera ist in dieser Statistik nicht aufgetaucht.
Nee, meine ist da nicht aufgetaucht, die kennst du von außen, kriegst du die nicht.
Ja, und das ist eigentlich das ganze Ding jetzt,
weil ich habe nämlich auch eine
nicht so neu, es ist einfach eine Sicherheitslücke, die ausgenutzt wird, aber es ist ein Beispiel dafür, wie kritisch das ist, wenn ein Hersteller derart erfolgreich ist, wie Ubiquiti es war, und vielleicht auch noch ist, aber also ich meine, zumindest hier in der Runde sind sie ja nicht mehr so gut gelitten, weil die einfach eine zu große Verbreitung bekommen und deswegen ein sehr, sehr interessantes Ziel dann sind für Angriffe und Missbrauch. Und wenn sich das Zeug dann mal so verbreitet hat und bei Leuten gelandet ist, die nicht mehr wissen, was ein Update ist, unterstelle ich, dann führt das eben dazu, dass man noch sehr, sehr lange da Schindluder betreiben kann.
Machen die nicht automatische Updates, diese Ubiquiti-Teile?
Wenn du
weißt nicht genau, wie das funktioniert.
Na, also wenn du diesen richtigen NVR von denen hast, also Netzwerk-Videorekorder oder so eine Dreamstation, wo das alles eingebaut ist, ja, dann kannst du da natürlich einstellen, update mir das ganze Zeug immer. Aber wie gesagt, das wollte ich ja nicht haben, weil ich wollte mir nicht extra nochmal Hardware von dem Hersteller kaufen. Ich wollte das auf meinem eigenen System damals betreiben und dieses Unify Video, was sie ja ganz lange hatten, das haben sie abgekündigt. Und deswegen, ja, habe ich das dann auch abgekündigt, das Ubiquiti. Bei mir läuft die noch, die zeigt halt immer noch ein Bild und das kann halt auch lokal. Wir hatten ja mal.
Ist die Kellerkamera gewesen oder?
Ja, nee, im Keller benutze ich jetzt eine andere.
Okay, alles klar. Da bist du schon vorbei.
Post. Genau, wir hatten doch über diese Videokamera-Sachen mal geredet. Und dass man die auch aufzeichnen kann und dass ich dieses iSpy da benutze oder Agent DVR. Genau. Und von dem her kann ich, und ich konnte diese Kamera nicht mehr updaten, weil die allerneueste Firmware, dafür findest du nicht richtig im Netz und das ist manuell updaten, da irgendwas ging dann nicht und dann habe ich davon Abstand genommen und gesagt, naja, dann läuft es halt mit diesem alten Scheiß, weil wie gesagt, sie hängt zwar in meinem lokalen LAN, aber nicht im Internet und ja, klar, müsstest du halt hier erstmal ins LAN kommen, dann könntest du auch Aber dann kannst du eine Menge Schindluder treiben, da ist, glaube ich, die Kamera dann schon das kleinste Problem.
Anderes Problem, ja.
Genau. Aber wenn ihr so eine Kamera habt und wenn die im Netz hängt, dann passt auf. Updated oder klemmt sie.
Updaten lassen.
Oder klemmt sie vom Internet ab. Okay. So, wollt ihr jetzt wirklich kurz über 3D-Drucker reden oder was?
Nächste Runde, oder?
Nächste Mal, okay.
Machen wir genau. Ingo sammelt jetzt mal Erfahrungen mit seinem 3D-Drucker.
Ja,
und dann
genau,
reden wir
ich habe noch nicht so viele. Ich habe gerade mal eine Sache ausgedruckt tatsächlich.
Hast du so ein Boot ausgedruckt?
Das Boot habe ich ganz am Anfang ausgedruckt natürlich und dann habe ich eine Sache
Hast du das Boot schwimmend ausgedruckt?
Nee. Gibt's
das schwimmend? Ja, das Boot gibt's nämlich auch in schwimmend. Das ist immer okay. So ein Ding. Du druckst dieses Boot aus und dann kannst du nicht mal schwimmen.
Das stimmt. Das hat das Kind auch gleich probiert und hat gesagt, es schwimmt nicht. Ja, ich gesagt, okay.
Das ist sehr enttäuschend, ja. Deswegen gibt es hier das Floating Benji.
Okay.
Das bitte nochmal ausdrucken für dein Kind.
Das drucke ich dann gleich nochmal aus. Das ist gut. Und danach habe ich eine Sache ausgedruckt, die ich dann schon benutzt habe hier. So praktische Sachen. Tür, egal. Wir machen das nächste Mal.
Mhm. Genau. Genau. Du kannst auch mal Octoprint ausprobieren. Bis das nächste Mal. Es lohnt sich.
Bis
voll gut.
Übernächstes Mal auf jeden Fall, genau. Nächstes Mal müsst ihr alleine ohne mich sein.
Ja, scheiße. Bis du wieder zurück bist.
Genau. Gut. Hat jemand was zu heulen? Nee. Wir sind alle
happy.
Alle happy. Es ist Sommer, es ist alles toll draußen und was man im Sommer macht, ist im Urlaub gehen. Vielleicht muss man da was lesen, deswegen kommen wir zur Kategorie Lesefu. Was habt ihr denn gelesen? Was lest ihr denn gerade? Lest ihr was?
Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon habe. Oh, das machen wir das nächste. Machen wir jemand anders als nächstes, oder? Ich muss kurz nachschauen, ob wir es schon hatten. Los, nächster.
Fuel Efficiency Cargo Ships?
Nee, Dolphin Mimic. Probla,
ja, Case, das habe ich tatsächlich dahin. Das ist lange her, dass ich das dann gepostet habe. Habe ich das letzte Mal schon erzählt?
Bitte.
Bist du gerade auf der Seite vom letzten Mal?
Nein, das
Warum
ist die aktuelle Seite.
Gut, das ist hier.
Letztes Mal warst du nicht mit dabei, vielleicht ist es das.
Dann habt ihr das weitergeschoben. Alles klar. Genau, das ist eine gute Laune-News und zwar sind Menschen hingegangen und haben mal wieder die Natur kopiert, in diesem Fall Delfinhaut. Als ich das letzte Mal erzählt habe, musste ich, nachdem ich diesen Satz ausgesprochen habe, da jetzt einige Zeit darauf verwenden, um die Leute zu beruhigen und zu sagen, dass nicht Delfine gehäutet wurden und die Haut dann irgendwo
gehäutet
wurde.
Okay.
Gut, also
nein,
das haben wir direkt angenommen, aber schön, dass du es nochmal sagst.
Ja. Die Wissenschaft hat sich angeschaut, wie Delfinhaut beschaffen ist, was Delfine mit ihrer Haut machen können, das ist nämlich ganz schön beeindruckend.
Was können sie mit ihrer Haut machen?
Da komme ich gleich zu und hat das dann dazu verwendet, diese Delfinhaut auf Antriebspropeller, nennt sich Schiffsschraube im Deutschen, zu ziehen und schaffen damit für Frachtschiffe einen bedeutenden Spritersparnis und damit einen guten Beitrag zur Umwelt, zum Umweltschutz, weil einfach weniger Sprit verbrauchen heißt auch weniger verbrennen und damit weniger CO2. Also was machen Delfine mit ihrer Haut? Also das ist die Wissenschaft war da schon lange sehr verwundert drüber, weil die Muskulatur von Delfinen eigentlich ziemlich ähnlich ist zu der menschlichen Muskulatur und trotzdem schaffen es diese Tiere so viel schneller im Wasser unterwegs zu sein. Und das kommt eben dadurch, dass sie eine Mikrostruktur in ihrer Haut haben, die in der Lage ist, bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich unterschiedlich zu formen. Lassen wir es mal so vage stehen. Und aufgefallen ist das, als sie das beobachtet haben, so wie Delfine und wie Robben unterwegs sind. Und wenn Robben durch einen Planktonschwarm schwimmen, dann wirbelt alles durcheinander. Und Delfine schaffen es, da durchzuschwimmen und es wirbelt fast nichts. Und da wurde ihnen irgendwie klar, okay, die Delfine irgendwie schaffen die es noch, noch bessere Wasserdynamik zu haben. Mhm. Und die Lösung dieses Rätsels war, ist eben die Haut, die sie zusammenziehen, auseinander können, die außerdem Also hier steht der Punkt, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, auf bei hohen Geschwindigkeiten generiert die Haut eine sehr dünne Schicht von Turbulenz direkt an der Haut. Und der dieser Layer ist, wie übersetzt man das? Hey. Der führt dazu, dass es eben keine Reibung auf der Haut gibt, vom Wasser auf der Haut gibt, sondern da ist dieser Zwischenlayer. Und dadurch verwirbelt das Wasser um den Delfin drumherum nicht so sehr. Und damit kann er mit weniger Widerstand sich durchs Wasser bewegen.
Cool.
Faszinierend. Das ist gut, oder?
Und das jetzt angewendet auf Schiffsschrauben führt eben dazu, dass so ein Riesenschiff, also auf der Testfahrt 200 Tage lang, 35.000 nautische Meilen, was in etwa 65.000 Kilometer sind, zwischen der chinesischen Küste und dem Mittleren Osten, 2% Sprit eingespart haben. Und 2% klingt jetzt wirklich nicht viel, wenn man aber die Dimension sich überlegt. Ja. Genau, sind das einige Tonnen und sie sagen, diese Delfinhaut auf so eine Schiffsschraube zu machen, kostet wahrscheinlich so 20.000 US-Dollar, aber sie spart halt in einem Jahr 140.000 und 900 Tonnen CO2 werden eingespart. Und das ist eine Menge, weil auch durch diese, also mit der hoffentlich noch stärker sich verbreitenden CO2-Steuer und dann auch irgendwann im Schiffsverkehr verbreitenden CO2-Steuer, wird sich diese Kostenersparnis da natürlich noch deutlich erhöhen.
Ja, das ist gut.
Super.
Ja. Einfach machen. Voll cool. Gut, wer hat noch was gelesen? Oder
tja.
Für uns was zu lesen?
Kind of lazy fool. Rate Limits, und wie man da Probleme haben kann. Es gibt ja dieses Uberspace, die so Webhosting-Zeug machen. Und die haben gemerkt, ja, es ist halt alles so ein bisschen langsamer geworden und hat voll viel Memory gebraucht und sie wussten nicht so genau, wieso. Es war halt immer nicht wichtig genug und dann hat man es immer ein bisschen rausgeschoben. Mhm. Und dann haben sie es dann mal actually angeschaut und dann haben sie herausgefunden, Uptime-Testing, ob ihr SMTP-Zeug funktioniert, hat halt Dinge ins Redis geschrieben und weil das eigentlich für das Rate-Limit da ist, und weil diese Monitoring-Hosts das halt alle, keine Ahnung, N Minuten machen, bleiben die halt für immer in diesem Monitoring und dann gibt es halt so einen Datensatz in Redis, der immer größer und immer größer und immer größer wird. Und wenn das dann halt irgendwie 2-3 Jahre läuft, dann hast du so ein Key mit 1,3 Millionen Werten oder so. Und das ist dann halt relativ langsam und braucht relativ viel RAM. Und wenn man das dann halt irgendwie hochskaliert, dann kann man so ein paar hundert Gigabyte RAM freimachen, wenn man das fixt. Und das ist ganz interessant geschrieben. Kann man sich mal durchlesen.
Was haben sie jetzt gemacht? Monitoring ausgemacht?
Nein, sie haben das einfach gefixt.
Also. Ja, das ist die Lösung.
Ja, Monitoring. Also das
ich hab den Artikel nur geskippt, das war einer von den Punkten, die sie gemacht
haben. Genau, das ist tatsächlich einer der Punkte. Sie haben einfach das Monitoring ausgemacht und dann halt auf die Graphen geschaut und gesehen, so ja, okay, Memory Usage und CPU Usage geht irgendwie massiv runter, wenn wir dieses Monitoring ausmachen. Also irgendwas mit unserem Monitoring scheint wohl komisch zu sein. Und dann haben sie das halt von Hand gemacht. Ja. Und dann hat es irgendwie nicht diesen Effekt gehabt. Und dann war so,
Die Frage ist halt, wie haben sie gesehen, dass das Monitoring jetzt, weil sie das Monitoring ausgemacht haben. Also nur ein Teil, oder?
Sie haben einfach dieses SMTP-Monitoring ausgemacht und dann haben sie halt irgendwie gesehen, so, okay, Load und Memory Usage geht halt massiv runter. Ich weiß nicht, vielleicht über den ganzen Cluster oder so, aber im Artikel steht irgendwann mal was von 370 Gigabyte RAM. Was jetzt schon nicht wenig ist. Für einfach so ein bisschen Monitoring. Für ein bisschen SMTP-Monitoring. Mal irgendwie mehrere hundert Gigabyte RAM. Auch über so einen großen Cluster hinweg, glaube ich.
Ja. Will man nicht vielleicht auf eine Box mehrere hundert Gigabyte RAM frei geworden, sondern.
Nein, ich glaube, das ist dann so über das ganze Cluster. Steht da aber, glaube ich, nicht so genau dazu. Aber ich glaube, dieses Graphing, was man da sieht, ist halt über den Cluster, über alle Nodes. Aber trotzdem, du willst halt irgendwie nicht für ein bisschen SMTP-Monitoring halt mehrere hundert Gigabyte über den Cluster. Also der Cluster müsste schon sehr, sehr, sehr groß sein, dass du sagen kannst, ja, okay, ist okay, dass das irgendwie
mehrere hundert Gigabyte braucht.
Ja, mehrere hundert Gigabyte braucht, um ein bisschen SMTP zu monitoren.
Um zu schauen, ob der Mail-Server noch funktioniert.
Genau. Genau. Das, ja.
Das war das.
Das war das. Sehr interessanter Write-Up, wie sie das debuggt haben und wie sie da, ich finde das immer interessant, wie andere Leute, also, ja. Ich finde so Zeug immer interessant, weil du siehst halt, wie andere Leute an so Probleme rangehen und was sie für Techniken benutzt haben, was sie zum Teil für Tools benutzen und so.
Schritt 1, Panik! Ja. Schritt 2, oh mein Gott, wir müssen gucken, was hier los ist.
Genau. Und ähnlich gut. Ich weiß nicht, wir haben es leider verpasst, das zu pluggen, weil ich war nicht da.
Ach.
Ihr habt es vielleicht nicht gesehen. Es gab diese 1 Million Checkboxes Webseite.
Ja.
Und genau das, was man sich vorstellt, ist halt so eine Webseite und die hat so ganz viele Checkboxen.
Mhm.
Und
alles gut?
Diese Checkboxen waren halt synchronisiert zwischen allen Usern. Das heißt, also wenn ich eine Checkbox angemacht habe, dann wäre die bei euch auch angewiesen und wenn die wieder ausgemacht hat und dann das halt hochskaliert auf Internet.
Das heißt, die ganze Zeit haben Leute an- und ausgemacht. Das ist so ein bisschen wie dieses Pixel-Ding bei Reddit.
Genau, wo du über so eine API so ein Pixel setzen kannst und dann kannst du halt so Bilder malen und Patterns machen. Genau, das aber mit Checkboxen. Er hat das so als kleines Spaßprojekt, hat er sich das halt zusammengehackt. Und das ist jetzt der Write-Up, weil das ist dann ein bisschen durch die Decke gegangen, weil das irgendwie war bei Hacker News und auf Reddit und
alle haben's dann ausprobiert.
Und so ist es dann halt viel geshared worden und dann hat es ein bisschen mehr Traffic bekommen, als er sich so vorgestellt hat. Und er beschreibt halt so ein bisschen die Architektur und wie das gebaut hat und halt auch so ein bisschen die Geschichte dahinter und was er so für Improvements gemacht hat und das ist so ein bisschen Write-Up von
dem, was so passiert ist.
Ja, genau, so ein bisschen Timeline-mäßig, so erster Tag, zweiter Tag und so. Und das ist halt
vorher.
Echt crazy, ja, groß geworden und dann hast du halt so ganz viele interessante Skalierungsprobleme, Opportunities und was, du willst dann halt auch nicht, dass das zu viel Geld kostet und so.
Das stimmt. Wenn es dein Spaßprojekt, möchtest du nicht, dass du
so
viel...
Genau, du möchtest nicht, dass sich das Spaßprojekt dann finanziell ruiniert und so.
Das wäre echt unpraktisch.
Genau.
Ja, okay, nice.
Und
wie hat das, also hat er am Ende unendlich viel Geld bezahlen müssen oder hat er das hinbekommen?
Nein, er hat das irgendwie...
Nice.
Ja.
Das ist doch schön.
Ja, nein, ich glaube, das hat er, also er hat das irgendwie... Ja, also er hat irgendwie, was hat er, er hat das irgendwo geschrieben, ich glaube knapp $1,000 oder so hat das Ganze schon gekostet. Für die...
Nicht ruiniert, aber schon, tut schon weh, würde ich sagen.
Ja, aber er hat irgendwie auch irgendwie wohl Donations eingesammelt. Hier. $850 to run. The site cost me something like $850 to run. Donations came pretty close to that, so I'm not in a hole for too much.
Okay, das ist schön. Also, ist doch ja, nett.
Das ist wohl mostly. Könnt ihr auch immer noch, sein Donation-Link ist im Blogpost, ihr könnt ihm da immer noch
Geld geben.
Bei mir Coffee. Könnt ihm immer noch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Ist eine lustige Idee, ist ein guter Blogpost.
Schön.
Ja. Und
schön ausführlich. Wenn ihr
irgendwelches genau. Mit Diagrammen und so. Ist gut gemacht.
Bilder immer wichtig.
Bilder sind sehr gut, ja. Sehr, sehr gut.
So. Und ja, wenn ihr Dinge skalieren wollt, dann
gibt es halt lustige Probleme. Lesebefehl dafür. Und
könnt ihr euch das mal
genau, anschauen. Lesebefehl dafür.
Das nächste klingt auch sehr spannend und ist auch ein Thema, dem wir
genau, immer
Linux, viel zu tun haben.
The Linux Audio Stack Demystified. Vielleicht sollte das irgendwann mal zu Ende lesen und dann weiß er endlich, warum es
zwei
auf seiner Leitung knarrt.
Ja.
Genau. Und es fängt auch, also es fängt relativ, also bei dem Zusammenschrift fängt es relativ basic an, also quasi Understanding Sound and Sound Waves, also wie sich überhaupt quasi, wie Sound funktioniert. Und wie das quasi auch dann abgebildet wird im Computer, was dein Audiotreiber damit macht und wie es quasi alles zusammenhält und wie am Ende dann auch Pipewire da quasi mit reinspielt. Und da steht auch drin, ja, wenn es bei Ingo wieder rauscht, dann muss er einfach Rauschunterdrückung aktivieren. Das steht da mit dem Artikel. Das ist ja da alles drin einfach.
Sehr, sehr schön.
Muss einfach dieses eine Modul laden für Pipewire. So easy.
Ja. Crazy.
Für Pipewire gibt es auch ein Modul, mit dem du so DLNA oder diese Auto-Configure Airplay-Sachen direkt discovern kannst. Das ist schon cool. Lädst du so ein Modul und dann hast du auf einmal neben deinen Audio-Devices hast du auch noch die Audio-Devices, die in deinem Netzwerk so rumspuken. Kannst sie auswählen und da direkt Musik abspielen. Das ist mind blown.
Okay. Krass. Klingt das nach einem Artikel. Kommt auf die
Das steht da nicht drin, aber das, was ich letztens ausprobiert habe.
Okay, aber wenn du dafür einen Link hast, kannst du das ja auch immer noch rein tun in PW, die Show Notes.
Genau.
Ja.
Heißt ich hab, das,
wobei,
ja. Genau, ich habe da auch, also dazu gibt es eine Page bei Pipewire und die haben so Example-Code da drin, aber das stimmt nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das habe ich dann da versucht, einen Pull-Request zu machen, ist aber nicht so einfach, weil es bei Free Desktop und du darfst da als neuer Account kein Repo forken und deswegen kannst du auch kein Pull-Request machen, deswegen habe ich die Show aufgemacht. Ja, das ist meine Geschichte.
Traurig. Das wäre ein Mimimi.
Wäre das Mimimi gewesen.
Ah, stimmt, das wäre ein Mimimi gewesen. Das ist wohl.
Aber ist ja vielleicht auch gut, dass nicht jeder einfach irgendwo hier blöde rumforkt und
nee, einen Pull-Request sollte man schon machen können. Die können es ignorieren von mir aus. Aber die Möglichkeit zu haben, wäre schon cool irgendwie.
Tja, hast du nicht noch Street Credibilities hier.
Nee, das war irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das hätte funktionieren sollen.
Ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe letztens diese Software Odoo
aufgesetzt. Ich hab's schon gefixt. Mein Issue ist schon gefixt, ich kann es nicht glauben, Mann.
Siehste? Kannst du mal sehen.
Das also Premium. Gar nicht. Danke, Pipewire-Leute, ihr seid die Besten. Ihr habt euer Example repariert.
Also ich habe ja letztens dieses CRM Odoo aufgesetzt, indem ich einfach irgendwie einen Docker-Container irgendwo hingeschmissen habe. Und man kann sich einloggen, man kann Dinge ausprobieren, aber ich sehe gerade, man kann das auch mega schwierig machen. Ja, nein, vielleicht?
Was ist das? Ich habe absolut keinen Kontext, was du gesagt hast.
Ich lese hier nur, it takes 86 steps.
Ah, ja, okay, sorry, Odoo, ich hatte gerade VPN-Probleme oder so, warte.
Okay.
Netzwerkprobleme. genau, und zwar, it takes 68 steps to deploy Odoo with NixOS. Odoo ist so ein Netzwerk, so ein Cloud-Anbieter. Es braucht diese 86 Steps, um es zu deployen, aber die Steps sind sehr, sehr, sehr granular. Zum Beispiel gibt es für Prerequisites 10 Steps, zum Beispiel, dass du eine Linux-Maschine hast und dass du nichts installiert hast und dass du ein SSH-Key hast und dass du einen Netzwerk-Account hast und eine Kreditkarte.
Aber,
Ja, aber es sind schon viele Steps.
Es sind viele Steps, aber sind quasi so tief runtergebrochen, dass da drin steht, dass du auf diese Webseite gehst, um da irgendwie einen Knopf zu drücken, um was zu shoppen. Und also, beschreibt quasi komplett von null auf, wie du NixOS auf diesen Boxen von Netzner drauf deployen kannst. Ja, und das ist schon cool, weil da ist ja auch quasi ein Komplett-Deployment mit dabei, also mit Netzwerkpartitionierung und mit allem drumherum dran. Das ist schon Okay. Ja, wenn schon du quasi ganz fresh dabei bist,
ja, okay,
kannst also, du das gut. dir auf jeden Fall mal ran.
Ich habe das als Docker-Container deployed. Wenn ich jetzt natürlich anfange zu sagen, okay, ich brauche erst meinen Proxmox-Cluster und brauche darauf eine VM und dann brauche ich vielleicht auch so viele Steps, aber ja.
Ich glaube, also, du brauchst noch ein paar mehr Steps, wenn du den Proxmox-Cluster aufsetzt.
Ja, ist ein Open-Source Customer Relationship Management System.
Ja.
Mit vielen, vielen
Plugins, die man
sich dazu installieren kann.
Ja, okay.
Ja, du, ich, wie gesagt, ich habe es lustigerweise gerade, steht ja auch noch auf meiner To-Do-Liste, ich wollte noch ein zweites CRM
auf deine
ausprobieren
Udo-Liste.
Für jemanden. Ja, meine To-Do-Liste. meine Udo-Liste. Genau, das ist eins der beiden bekanntesten. Es gibt Udo, gibt es auch schon ziemlich lange, hieß glaube ich vorher anders. Eins der ältesten noch existierenden CRM, Open Source CRM Systeme, die es so gibt. Gibt noch ein anderes interessantes, habe ich Namen gerade nicht, was ich auch noch ausprobieren wollte, weil das jemand mal testen wollte. Also ich brauche jetzt kein CRM System, aber gibt Leute, die brauchen es. Und deswegen habe ich das mal aufgesetzt zum Spielen testen.
Okay, cool. Ja, also bei Nixos
gibt es so Open Source? Bestimmt.
Das ist Open Source, ja.
Ja. Ja,
ja. Ja.
Also,
ja, mach du erst.
Ja, bei Nixos gibt es wohl Services Udo Enable True und dann hast du
und das wieder weg.
Einfach.
Und weg ist er.
Du hast hier Internetprobleme wieder, oder?
Ja.
Du hast Internet, du musst deinen letzten Satz nochmal. Dein Internet war.
Mein Internet war
Services
weg.
Services Udo?
Das ja, genau. Services Udo Enable kannst du sagen und dann hast du das. Dann ist fertig.
Okay. Ja, dann ist okay.
Dann ist okay.
Dann brauche ich auch nicht so viele Steps.
Nee, doch. Also ja, es sind quasi alle Steps mit dem Bootstrappen von dem System da drunter und so. Also es ist schon.
Ja.
Ja.
Ja. Ah, das andere ist 20. Das andere Open Source CRM, was ich jetzt hier gesehen habe.
Das, genau, deswegen hatte ich gerade so nachgefragt, weil da bin ich neulich auch drüber gestolpert. Da haben wir sogar in einem Hackergarten in Dortmund versucht, was für zu implementieren. Es 20 ist halt ein sehr junges CRM. Es sieht sehr frisch aus. Es hat eine tolle Oberfläche. Und was ich toll fand, ist, dass du in der Web-Oberfläche direkt das Modell bearbeiten kannst, was dem zugrunde liegt. Also wenn du dann sagst, ja, wir haben zwar Kunden und Opportunities und Actions und Tasks dazu, und aber ich möchte bitte zu jedem Kunden noch erfassen, was für Ladesäulen die vor der Tür haben. Dann kannst du das deinem Modell einfach ergänzen. Und sie machen halt über so einen Scaffolding-UI-Generator dann auch ganz vernünftige Tabellen. Also ich meine, dieses CRM, so ein einfach gestricktes CRM besteht eigentlich sowieso nur aus den Tabellen. Viel mehr brauchst du da nicht. Dann reicht das völlig. Aber das haben sie auch mit einem vernünftigen Style belegt und also Style-Sheet und in das ganze UX eingebettet. Das sieht echt schick aus. Was wir am Hackergarten versucht haben, war da ein OpenID Connect für zu machen, weil die Leute, die das selber als Open Source Projekt lancieren, wollen das auch zeitgleich als SaaS-Lösung verkaufen. Und dann scheinen so Sachen wie die für ein lokales Deployment interessant wären, nicht ganz oben auf der Prioritätenliste zu stehen. Und ja, dann haben wir da ein bisschen uns dran versucht.
Aber ihr seid
genau,
nicht
und sind
geworden.
Dann an Node Passenger, heißt das Passenger, dieses Plugin? Genau, wir sind nicht fertig geworden. Wenn es jemanden interessiert, da ist ein Pull-Request oder ein Issue bei 20 offen und in den Achievements, die wir bei den Hackergarten-Nodes pflegen, ist es auch drin. Oder man kann mich anschreiben, wenn jemand mit Node und OpenID Connect schon ein bisschen Erfahrung hat. Wir hatten es versucht, da gegen einen Keycloak zu fahren. Genau, das wäre die Referenz gewesen.
Jo. Das ist auch, so das Tool, was man dafür einsetzen gerade will, wenn man lokal seine OpenID Connect Sachen machen möchte. Von dem her. Genau, im Gegensatz dazu ist Udo schon ewig alt. Also bestimmt über 10 Jahre. Also ich weiß, ich habe das auf irgendwelchen Linux-Tagen, irgendwelchen Konferenzen schon mal gesehen. Wie gesagt, das hieß, glaube ich, vorher mal irgendwie anders noch. Und kannst du dir auch gehostet, cloud-mäßig irgendwie machen, aber du kannst auch selber deployen. Und
ja, hat schon zigtausend Plugins, die man sich da irgendwie dazu dingsen kann. Aber 20 sah auch so bei der kurzen Recherche mit am spannendsten aus. Plus, da habe ich den Docker-Container runtergeladen, der ist nicht gleich gestartet und dann habe ich gedacht, na gut, dann
mach ich erstmal das andere.
Ja, dann mache ich erstmal das andere. Das andere ging einfacher und ja, 20 steht noch auf der To-Do-Liste.
Genau. Ja, weil, wenn wir über Open Source Zeug da reden, dann müssen wir auch kurz noch das Suite CRM erwähnen. Das ist aus Sugar hervorgegangen. Sugar wurde irgendwann gekauft und Closed Source gemacht.
Sagst du noch echte Fork. Worte oder ist das einfach irgendwie?
Nee.
Sweet Sugar. Ja, er ist irgendwo 20. JavaScript abgebogen. Das ist
Sweet CRM ist tatsächlich eine PHP-Software, eine sehr gut abgehangene.
Oh Gott.
Okay.
Aber das, ja, etabliertes Produkt am Markt, glaube ich. So.
Gut.
Gut. Mit einem ganz schön beeindruckenden Ökosystem, wenn man irgendwelche Integrationen sucht.
Ja, naja, wenn es von Sugar damals noch kam. Genau, die sind dann irgendwann Closed Source gegangen und ja, weiß ich nicht, ob die noch eine Rolle spielen. Schon lange nichts mehr gehört von denen.
Joa, dann. Ja, eben, das ist jetzt Suite. Also ich glaube, die ganze Aufmerksamkeit bekommt jetzt dieses Suite CRM. Mhm. Suite. Ich glaube, Suite ist es, nicht Suite.
Suite, ja. 20. Sweet.
Ist ja Sugar. Auch cool, weil das eine ist sweet und das andere ist sweet. Das ist schon, haben sich voll was bei gedacht.
Kommen wir zu den Picks. Picks.
Juhu.
Wer hat denn was?
Picks. PSDcan 2024 Videos war noch auf meiner Liste. Muss ich auch noch. Ich habe noch nicht so viel geschaut, aber es gibt Videos.
Can steht für Kanada oder?
Ich glaube ja. Das ist die in Kanada. Da gibt es halt eine Playlist und das ist irgendwie jedes Jahr. Da gibt es halt so ein paar BSD-focused Talks. Könnt ihr euch mal, wenn euch das interessiert, könnt ihr die Liste mal anschauen.
Sehr schön. Ich picke eine Serie, die ich gerade gucke. Und das ist auch ein Befehl, dass ihr das auch alles machen müsst.
Befehl? Okay, okay, Chef.
Ein Schaubefehl, definitiv, macht euer Netflix an. Ich habe mir extra das Netflix-Abo wieder geklickt, nur für den Monat.
Aha.
Jetzt. Ja, doch, weil ich gucke Star Trek Prodigy gerade und ich musste zwar erst warm werden, ist eine Animationsserie, die ja im Star Trek-Universum spielt, sind eine Reihe an Jugendlichen, die quasi zu einer Crew zusammengeformt werden. Janeway ist ein Hologramm und passt auf die sozusagen ein bisschen auf. Die erleben Abenteuer. Das war so die erste Staffel und jetzt neu ist die zweite Staffel. Und es wäre schon cool, wenn sie da noch eine dritte draus machen würden. Netflix hat wohl die Option und deswegen müsst ihr unbedingt das alle dringend gucken, weil es sehr schön ist. Eine schöne Serie mit lauter so Side Gags und Sachen, die auch in anderen Serien vorkommen. Also ja, mal vielleicht kurz in Anführungsstrichen spoilern, auch Wesley Crusher kam jetzt in der zweiten Staffel vor. Ja, also es werden viele, viele Sachen
ist
wieder
er
mal
alt geworden?
Er ist animiert.
Das ist ja eine Animationsserie.
Also, ach so. Genau, kann der so alt oder jung aussehen, wie er will. Aber nee, sie haben es schon an seinen also wie Will Wheaton gerade aussieht, angepasst. Also er sieht aus, wie Will Wheaton jetzt auch aussieht. Also ja, er ist alt geworden. Und das ist eine super Serie, die man mit seinen Kindern gucken kann. Also egal mit jung, alt, du kannst einfach alle dazu nehmen. Und das ist ja bei anderen sowohl Science-Fiction-Serien nicht der Fall, die dann meistens erst 12, 14, 16, 18, keine Ahnung, anguckbar sind. Und das hier ist einfach schön. Und selbst wenn man eben schon lange Star Trek-Fan ist und diese ganzen Kleinigkeiten kennt, dann ist es schön, dass man es hat oder weiß, wie sich die ganzen Sachen entspinnen. Aber für alle anderen auch, egal ob es jetzt über die erste Direktive geht oder sowas. Also man wird auch als Jungzuschauer schön an die ganzen Sachen rangeführt. Und das ist so die perfekte Serie, um ins Star Trek-Universum gerade reinzukommen.
deswegen, wie gesagt, gucke ich das auch gerade mit meinen Kids und es ist so schade, dass ja, Paramount da den Stecker gezogen hat und ja die Serie quasi schon vor der zweiten Staffel gekillt hat. Und ich fände es halt schön, wenn sich Netflix vielleicht doch noch die Option überlegt, da eine dritte Staffel draus zu machen. Also wenn ihr Netflix habt, guckt euch das an oder insbesondere wenn ihr Freunde in Amerika habt, sagt, die sollen sich das unbedingt angucken. In Europa ist es wohl einigermaßen gut performt. Keine Ahnung, ob es reicht, da eine neue Staffel noch draus zu machen. Es wäre auf jeden Fall schön. Definitiv Anguckbefehl. Egal.
Star Trek war das mit diesen Laserschwertern, oder?
Ja, genau. Genau.
Geil.
Star Trek war das mit der wirklichen Utopie und nicht einfach ein Disney-Abenteuer im Weltraum.
Ja, genau. Also das eine ist ein Märchen und das andere ist ein bisschen echter.
Aber Disney, genau, sind die noch nicht so lange, oder?
Nee, Disney sind sie noch nie. Also ist Star Trek ist sowieso nicht Disney, aber ja, Star Wars ist auch noch nicht so lange Disney, aber gefühlt schon ganz schön lange. Die machen ja ständig eine neue Serie auch. Und bei Star Trek, wie gesagt, Prodigy einfach, weil es jetzt so, ach, es ist so ärgerlich, dass es gecancelt wurde. Deswegen gucken und ansonsten Strange New Worlds bei Star Trek. Also wenn man ein bisschen älter ist, dann definitiv Strange New Worlds gucken. Das ist auch super. Das sind meine Lieblings-Star Trek-Serien.
Wenn man ein bisschen älter ist, ja.
Ja, genau. Wenn man so alt ist wie wir oder vielleicht ein bisschen jünger, dann kann man sowas gucken. Und wenn man die Leute an Star Trek ranführen will, insbesondere etwas jüngeres Publikum, und nicht total abgeneigt ist von Animationsserien, dann Star Trek Prodigy. Sehr schöne Geschichten. Man kann immer wieder lachen. Und
weinen.
Weinen kann man mit den Charakteren auch. Deswegen bitte, bitte allen erzählen, dass das eine tolle Serie ist. Wie gesagt, ich musste auch erst reinkommen. Also die erste Folge habe ich noch gedacht, ist das was für mich? Brauche ich das? Aber je länger ich das geguckt habe, desto mehr fand ich doch, das ist eine super Serie, altersübergreifend. Macht Spaß. So, was habt ihr?
Ich habe direkt eine Antwort darauf, wenn du hier anfängst, Serien zu empfehlen. Ich habe angefangen, auf allerdings Apple TV, Sunny zu gucken. Und Sunny ist vor allem deswegen erstmal ungewohnt, weil es nicht die ganze Staffel direkt verfügbar ist, sondern die bringen zurzeit jeden Mittwoch eine neue Folge raus. Das fühlt sich echt retro an.
Gott, das ist früher.
So wie damals.
Wir haben im Urlaub angefangen, das zu gucken. Aber die Story ist echt cool, spielt in Japan, ist also auch dann nochmal kulturell ein anderes Setting. Und es spielt so in der näheren Zukunft. Und es geht um jemanden, der Homebots baut, Home-Roboter. Und also die Home-Roboter, die haben schon das, was sich jetzt so abzeichnet, was mit den neuen Sprachmodellen so an Interaktion möglich ist. Das kann das Ding einfach und hat auch ein bisschen Mimik dabei. Und es macht Spaß, das zu gucken. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, deswegen lasse ich das erstmal so stehen.
Okay.
Ja,
okay.
Ich bisher auch noch nicht.
Gut.
Mal schauen.
Dann habe ich noch was mitgebracht, weil mich neulich Android-User danach gefragt haben, wie sie denn jetzt einfach am besten und ohne Werbung ein Word-Dokument auf ihrem Android angucken.
Und?
Gar
nicht.
Und da bin ich auf den LibreOffice Document Viewer gestoßen. Ich habe den Link für das F-Droid für den F-Droid-Market mit reingepackt. Und weil das ist ja der große Knackpunkt, über werbefreie Apps zu finden. Das ist echt nicht so einfach. Und das hier wäre eine.
F-Droid.
Deswegen wollte ich die mal
in eine gute Möglichkeit, um werbefreie Apps zu finden.
Ja, eben.
Nee, ist auch so. Ein guter QR-Code-Reader gibt's da und gibt's so ein paar andere Sachen, die man alle braucht. Oh, ohne Werbung.
Mhm.
Das stimmt schon, das ist gut.
Gut, und dann habe ich schon seit Ewigkeiten danach gesucht, mit einfachen Bordmitteln herauszufinden können, welcher meiner drei Browser-Tabs, die ich im Firefox offen habe, denn eigentlich gerade die ganzen Akku wegsaugt. Und bin dabei auf About Processes gestoßen und habe mir gedacht, cool, das suche ich seit Jahren, weil das listet tatsächlich die offenen Tabs auf und zeigt dir den Ressourcenverbrauch davon.
Stimmt.
Und dann findet man auch recht schnell das eine YouTube-Tab oder das eine Confluence-Tab, was aufgrund irgendwelcher speziellen Plugins oder so einfach unglaublich viel Rechenkapazität beansprucht und deswegen den Akku leer saugt.
Ja, voll nice. Ich habe jetzt auch irgendwelche Sachen weggemacht. Das ist voll gut.
Ja, ich fange auch mal an hier. Sagen zu kriegen. Wobei, wenn du Top oder sowas verwendest auf einem Linux-System, siehst du auch meistens schon, kannst ja auch die bestimmten Sachen killen und der killt dann das eine Tab weg. Aber
ja, aber About Process ist schon cooler jetzt.
Ja, das stimmt.
Also da kannst du auch sagen, dass er die unloaden soll, also dass er die nicht komplett wegtöten soll, sondern halt, dass er die so offloadet.
Ja.
Also ist schon Premium. Dann kann man direkt sehen, hier wäre Scheiße gebaut in mir in JavaScript.
Ja. Das ist natürlich auch schlimm, dass man einfach zu viele Tabs auf hat. Gott, ich habe einfach viel zu viele Tabs auf. Okay.
Ja, der Trick ist einfach zumachen.
Ja. Was?
Ja. Das ist Problem, immer noch diesen Tab automatisch Schließer von dem MiG 92. Beste Sache, kann ich nur empfehlen. Tab Autocomplete, Garbage Collect, beste Sache. Egal.
Gut. Was haben wir noch?
Das ist einfach mein Pick hier.
Gut, das ist dein Pick. Es gibt ein neues Jolla-Phone.
Was?
Ja.
Wow. Die gibt's noch?
Wie viele Jollas kostet es?
Ich glaube 200, 299, irgend sowas. Also noch ist es nicht ganz draußen, aber man konnte es jetzt irgendwie vorbestellen. Es soll jetzt irgendwie im August rauskommen. Kommt dann auch mit Selfish OS 5 und ich habe hier mal das Video reingetan, wo das so ein bisschen gezeigt wird. Ja, nennt sich Jolla C2. Also es gab ja schon mal ein Jolla C, wahrscheinlich für Community. Das Jolla C, das habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Das C2 habe ich mir jetzt bisher noch nicht bestellt, aber vielleicht komme ich ja noch dazu, wenn ich das Geld finde irgendwo. Ja, mal gucken, wie Selfish OS 5 so wird. Also bisher ist ja auch, ja, das Telefon, was ich benutze, auch so mit meinem Daily Driver tatsächlich mit Selfish OS. Aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das, was am spannendsten tatsächlich mit dabei ist, sind die neuen Kamera Einstellungen. Auch, dass man das, was bei dem Sony-Phone, was ich jetzt habe mit Selfish OS, immer ein bisschen schwierig ist. Es kann halt nicht alle Kameraeinstellungen wirklich ausnutzen. Das wäre jetzt bei dem Gerät wesentlich besser. Und ja, also ansonsten sieht es schon noch aus wie so ein normales Jolla Selfish-Phone. Hat jetzt auch so eine Notch da oben drin. Ja, muss man mal schauen, ob sich das irgendwie wie sich das irgendwie anfühlt oder wann jetzt die ersten Testberichte dann mal dann rauskommen und dann werde ich wahrscheinlich entscheiden, ob es sich lohnt, das Gerät zu upgraden oder ob die Hardware zu gering ist. Ich meine, klar findet man...
Wie sieht es eigentlich aus mit Apps? Also weil ein der Kommentare hier unter dem Video ist halt, dass die pre-installed Apps, die sie zeigen, sind alles eigentlich Android-Apps. Wie sieht es eigentlich aus? Gibt's da ein Ökosystem mittlerweile? Oder ist das eher gibt's, so, also, man benutzt eigentlich dann schlussendlich trotzdem auch nur wieder Android-Apps?
Also klar, du musst für bestimmte Sachen musst du alt Android-Apps verwenden, wie zum Beispiel die Bahn-Navigator-App hier, wenn ich Tickets kaufen will darüber, solche Geschichten. Aber du hast für sehr viele Sachen, egal ob es jetzt dein Browser ist, selbst MetaMouse, eine Chat-Anwendung, die wir auf Arbeit nehmen, hat jemand einen Client dafür geschrieben. Mhm. Den Podcast-Client, den ich benutze, ist eine eigene App, die
direkt für das Ökosystem ist. Make-Client-Kalender, die ganzen Sachen benutzt du auch nicht extern. Also ich benutze es halt immer, die Android-Apps mit Micro-G verwende ich halt immer, wenn es nicht anders geht. Ne? Also wenn du, ja, keine Ahnung, wenn es halt nicht anders funktioniert, weil es halt irgendein proprietäres Zeug ist oder du irgendwelche Sachen brauchst, die halt nur für Android und iOS zur Verfügung stehen, dann installiere ich natürlich die Android-App dazu. Die funktionieren in der Regel auch sehr gut. Also meine Banking-App zum Beispiel, ja. Na klar, musst halt irgendwie diese Fototan da irgendwie kriegen oder Push-Tan. Geht tatsächlich auch alles. Ja, geht vielleicht nicht mit jeder Bank, aber gibt es auch eine Übersichtsliste, welche Android-Apps da funktionieren. Die Bank, die ich habe, da tut das. Da ist es kein Problem, weil theoretisch, weiß ich nicht, wäre es ja so ein geroutetes Phone oder so an der Stelle und dann haben sich ja manche Geräte so ein bisschen pissig. Aber das funktioniert alles. Ich kann die 2, 3 Banken, die ich verwende und solche Sachen, die funktionieren mit den Android-Apps und alles andere. Gibt's viele, viele native Apps, die tun. Also auch ein paar Spiele und so. Ja. Genau, ist ein bisschen schade, dass es halt nicht so groß geworden ist, wie man sich das damals ganz am Anfang hat vorstellen lassen. Ja, natürlich auch ein bisschen Nokias Schuld mit. Und dann auch ein paar wirtschaftliche Probleme. Aber ich finde es cool, dass sie immer noch da sind. Und auch wenn jetzt das neue Geschäftsmodell mich noch nicht ganz so anspricht, da sie jetzt irgendwie pro Monat irgendwie Geld haben wollen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden für ihre neue Lizenz. Das muss ich mir dann mal angucken, aber es haben schon Leute gesagt, ja, man muss es dann nur einen Monat kaufen, dann ist auch wieder okay. Mal schauen. Ich kann auch verstehen, dass sie auch wieder irgendwie Geld machen wollen. Ich verstehe nicht, warum sie dann nicht irgendwie auch das Modell kopieren von Google und Apple, dass man irgendwie Apps verkauft und darüber ein paar Prozente nimmt, aber haben sie halt nicht gemacht.
Sondern einfach irgendwo AI reinklatschen und dann zack.
Sie haben jetzt Geld. Auch sind AI-Gerät haben sie auch, also du kannst dir tatsächlich, also es gibt nicht nur ein neues Telefon, sondern es gibt auch so ein neues AI, Local AI-Gerät, was ich nicht ganz verstanden habe, was ich nicht weiß, was man damit machen soll. Das kannst du dir auch kaufen, das ist der Jolla Mind2 AI-Computer.
Ja, das hättest du da schon halt mit in AI mit reinsagen können.
Ja.
Solche krassen News.
Ja, stimmt, hätte ich machen können. Ich habe mir dieses Produkt noch nicht richtig angeguckt, weil ich nicht verstehe, was es sein soll. Das Telefon verstehe ich. Diesen AI-Computer.
Ich verstehe es nicht.
Ich habe gesehen, dass man sich dann darauf einloggen kann oder welche Daten machen kann, aber ich habe es nicht ganz verstanden.
Warum sollte man das machen?
Du hast dann halt einen AI-Computer zu Hause. Den
okay, krass.
Ja,
aber warum soll ich den brauchen?
Das ist nicht der Punkt.
Der Punkt ist, dass sie ein Produkt im Portfolio haben, was
Gott sei Dank.
Das stimmt, ja.
Jetzt kann man nur noch hoffen, dass sie neu gekauft werden.
Ja.
AI haben.
Ihr könnt euch das mal selber angucken. Wie gesagt, ich habe dieses. Nee, Produkt nicht verstanden und deswegen habe ich mich auch nicht getraut, es hier zu erklären.
Anzuklicken überhaupt.
Ja. aber hast schon recht, es wäre eine AI-News gewesen. Aber gut. So, ihr halt könnt mal. Ja mal gucken, ob das sinnvoll ist. Ich habe es nicht
ob verstanden. Ob das was für euch ist, nachdem ihr jetzt nur Gutes von uns über AI gehört habt.
Ja. Das Telefon ist definitiv was Schönes. Wie gesagt, mal gucken, wenn die ersten Berichte da sind, vielleicht hole ich mir auch noch eins. Diesen Jolla Mind 2 habe ich nicht, ich habe es nicht verstanden. Wofür ich das brauchen kann, was das machen soll. Aber vielleicht bin ich ja auch einfach zu alt. Für manche Sachen bin ich auch einfach zu alt, glaube ich. Ja. Bin ich für das Live-Train-Board
zu alt? Echt schwierig, das zu sagen.
So. Was? Das darf man nicht
mehr sagen. Das ist gerade im Kontext von AI echt schwierig, das zu sagen. Man ist nicht zu alt. Ja. Oder es ist auf jeden Fall zu früh bei dem, was noch kommt.
Ja. Das nächste finde ich wieder sehr schön. Das,
ja, das habe ich für dich mitgenommen, Ingo.
Ja.
Man kann sich das vielleicht dann auch irgendwann einfach direkt bestellen. Und zwar ist es ein PCB, was so LEDs und so drauf hat und es gibt so eine Open Data API von der SBB und dann kannst du halt schauen, wo alle Züge sind und dann werden die auf diesem PCB, was dann halt so aussieht wie die Schweiz und die LEDs dann halt so die Bahnlinien sind, dann werden die dann halt so angezeigt. Und dann kannst du das dir an die Wand hängen oder so. Das
sind voll gar nicht so viele Bahnlinien.
Nö. Ja, also das sind irgendwie die Haupt...
Das sind die weit entfernten Strecken.
Ja, das sind irgendwie so die Hauptachsen oder irgend sowas, die da drauf sind. Und das Upcoming Launch könnt ihr euch mal bookmarken. Vielleicht kann man sich das kaufen. Es soll wohl aber auch alles irgendwie, also sowohl Software als auch irgendwie das PCB-Layout und so... soll wohl irgendwie Open Source sein werden, keine Ahnung was, und dann könnte man sich das, wenn man zu viel Zeit hat, auch selber bauen.
Genau.
Oder wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann wartet auf den Launch.
Genau, könnt ihr euch ja mal bookmarken. Es sieht zumindest interessant aus.
Könnt auch eure E-Mail-Adresse hinterlassen und danach dann DSGVO Selbstauskunft anfordern.
Genau, also in der FAQ steht Firmware Source Code. Sie werden den Open Source machen, aber aktuell ist er noch so ein bisschen in Arbeit, aber man kann den Mail schreiben und dann
bekommst
du wohl einen ZIP oder so mit
dem Code.
Und die API ist irgendwie auch offen und
ja, gut, ich meine, also das, die Daten kriegt man für Deutschland auch raus. Das wäre, glaube ich, nochmal spannend. Schön wäre, wenn du hier jetzt auch sehen würdest, kommt ein Zug aus Deutschland, ist er bestimmt gleich wie verspätet.
Ist immer direkt rot oder so.
Dass die Farbe dann gleich irgendwie immer rot ist. Achtung, dieser Zug ist verspätet. Das wäre
ist das mit Verspätung mit drin, die Farben? Ich meine, in Schweiz gibt es keine Verspätungen, deswegen sind die wahrscheinlich alle einfach immer die gleiche Farbe.
Aber würde wenn die Züge aus Deutschland oder aus Italien kommen, dann sind die immer verspätet. Deswegen dürfen die deutschen Züge ja manchmal gar nicht weiterfahren. Die werden dann gleich in Basel, Badischer Bahnhof, wird da gesagt, hier, du kommst nicht weiter.
In dem Vorbahnhof noch, oder? Dann dürfen die gar nicht bis Basel reinfahren.
Ja, das ist, also Basel, Badischer Bahnhof ist ein deutscher Bahnhof in der Schweiz.
Ach so, ja, genau.
Ja, das und
ist der eine.
Bis da, ihr habt ein paar deutsche Strecken, habt ihr ja. Das ist ein bisschen komisch.
Ja. Genau, also die API hat zumindest so ein Delay, so eine Liste mit Delay. Also ich weiß nicht, ob es anders angezeigt wird dann, aber das Board könnte das wissen.
Das wäre auf jeden Fall cool.
Auf jeden Fall cooles Projekt. Schöne Idee.
Ich finde es auch super.
Ja. Super. Sieht auch beruhigend aus, wenn man sich das dann einfach angucken kann.
Ja, sehr sind ja auch nicht so schnell unterwegs. Ich meine, es ist ja quasi immer noch die Schweiz, relativ groß ist für, auch für Züge. Das heißt, es bewegt sich nicht so hektisch oder so.
Genau. Ja, es wird dann nicht, wird vermutlich relativ langsam updaten.
Mhm. Aber es ist schön. Ich finde es cool.
Genau. Anstelle einer Uhr oder so. Kannst du dir sowas
an die Wand hängen? Du weißt, wann welcher Zug irgendwo ankommt, dann brauchst du ja quasi keine Uhr mehr.
Am Pattern weiß ich, es ist Zeit, die Sendung zu beenden.
Sehr schön.
Okay.
Wunderbar.
Wunderbarer Übergang.
Ja. Willst du meine Arbeit abnehmen?
Ja.
Nee, das geht nicht. Ingo muss die Wörter sagen.
Genau.
Sonst kann unsere AI findet dann den Ausgang nicht.
Stimmt. Das ist total wichtig, das Ende ist so wichtig.
Ja, und damit die Leute einschlafen können, das hatten wir
auch. Nee, eigentlich ist Anfang viel wichtiger, Ende ist eigentlich egal. Aber ja, damit die Leute auch wissen, wo sie hinscrollen müssen, damit sie das dann noch haben. Das stimmt.
Ja, dann sehr schön. Wunderbar. Wie gesagt, nochmal eine August-Folge. Hoffe, eine gibt's noch. Vielleicht dann, oder wahrscheinlich dann mit ohne mich. Mir
mich, mir, verwechsel ich nicht? Nee, machen wir schon. und dann
die Hilfssprüche ist immer ganz wichtig.
Natürlich. Ja, oder ich muss mal gucken. Naja, kriegen wir schon. Ihr werdet sehen, wir werden wie immer rechtzeitig nicht informieren, weil wir wieder Sendungen machen und ihr freut euch dann, dass ihr uns in eurem Podcatcher plötzlich gefunden habt und ich hoffe, ihr hattet auch bei dieser Sendung wieder ein bisschen Spaß, so wie wir auch, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Am Gerät.
Genau. Das hat letztes Mal ja nicht geklappt. Ja?
Das ist wie absolut überraschend, wenn keiner von den anderen beiden dabei ist.
Von dem her finde ich super, dass es dieses Mal wieder geklappt hat und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.